Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Oder wann immer du mich hörst. Ich stehe im Bad, ich mache mich hübsch. Haha. Wir fahren nach Selo zum Event vom Kompubär. Haben uns da ja angemeldet, hatten wir von berichtet. Ja, der Hund kommt auch gucken hier. Komm hoch, Dicke. Die Schwarze. Und moderiere heute das Ganze hier mal ein bisschen an, denn ich warte auf unseren 65-Kilo-Palk. Der kommt gleich mit dem Auto, dann wird's klingeln. Ja, und dann fahren wir los. Was gibt's zu berichten? Geht ja her, ist richtig los. Ein Überraschungsgast. Ich weiß, dass Markus Gründel wieder da ist, freue mich schon drauf. Beziehungsweise, wenn wir die Folge hier ausstrahlen, dann habe ich mich schon drauf gefreut und ihn schon getroffen. Ne? Um ein bisschen euch bei Laune zu halten. Wieder das Selo-Event. Letztes Jahr waren wir da. Da hatte der Markus einen schönen Vortrag gehalten. Kompubär, eine rundum super geile Veranstaltung dort gemacht im Waldhotel, ich glaube, so heißt es. Und ja, hatten wir natürlich wieder Bock hinzufahren. 80 Plätze gibt's immer, sind dann schnell vergriffen. Und so hat Palk uns mal schnell angemeldet. Ich glaube schon im Dezember, im November, dass wir einen Platz kriegen. Ja, und sind noch mit in die Plätzeliste gerutscht. Haben Glück gehabt. Jetzt kam noch mal ein Announcement, dass 10 Plätze mehr sind. Da ist die Warteliste dann gleich nachgerutscht. Und es ist, glaube ich, schon wieder ausgebucht. Wir haben ungefähr 1,5 Stunden Fahrt bis dorthin. Ist über Bad Saro, zwischen Bad Saro, Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche, ein bisschen abgelegen. Sehr geiles Hotel. Schöne Lobby, schöner Raum, wo wir dieses veranstalten, dieses Event, beziehungsweise wo der Kompubär das macht. Ja, bin gespannt, ob das Paket wieder passt, wie vor ist ja. Dann weiß ich unter Garantie, es wird ein sehr schöner Abend. Ja, Überraschungsgast, lassen wir uns überraschen. Wir haben schon so ein bisschen was munkeln hören, aber ich möchte hier jetzt noch nichts verraten, beziehungsweise überhaupt noch gar nichts Falsches sagen.
Ui, es klingelt. Ja. Los, geh gucken.
Ja, wie ihr hört, ganz verrückt, wenn die Klingel geht. Dann geht der Hund als unsere zweite Klingel. Wo, und ist gucken gegangen. Palk steht draußen. Ich pack das Ganze hier jetzt mal ein. Und wir hören uns auf der Fahrt. Bis gleich. Willkommen im Auto. Ja, Palk hat geklingelt. Ich bin rausgehetzt. Der Hund ist rausgesprungen, hat
gebellt. Wunderschönen guten Morgen und Mittag, guten Abend.
Haben wir schon gesagt.
Du hast das schon
gesagt. Ich habe das schon gesagt. Hallo Palk.
Hallo Obi.
Wir sind auf dem Weg nach Selo. Nach Selo? Nach Selo.
Selo.
Nach Selo zum Kompubär. Um den Markus Gründel zu treffen.
Und die Kati 1988.
Und da ist der Überraschungsgast. Jetzt ist.
Auch recht laut gesagt.
Jetzt ist es raus. Naja, wenn man uns jetzt hier hört, dann.
Naja.
Dann wissen es eh alle.
Genau, es steht ja auch hier schon in den Tonos.
Ich habe nur vorhin gesagt, Überraschungsgast.
Ach so, ich bin ein Plappermaul.
Nicht schlimm.
Ein Plappermäulchen. Hast du jemanden Cash gemacht?
Hier?
Ja. Ich auch. Ja, wir fahren nach Selo. Das heißt, wir müssen. Ich fahre mal wieder die Strecke nach Frankfurt-Oder, aber ich bin lange nicht mehr lang gefahren. Ich bin schon ganz gespannt, wie sich die Strecke verändert hat. Der Baum ist neu.
Der auch.
Und der ist ja groß.
Guck mal, die haben alle Marken dran. Ist das ein Nacht-Cash?
Vielleicht. Müssen wir abladen.
Nee, alles Baumziffern, glaube ich. Nee, hier drüben ist es ne?
Ich habe gehört, hier in der Ecke, wir sind gerade in der Liebe Rosa Heide. Das ist der ehemalige Truppenübungsplatz. Hier gibt es Wölfe, Elche, jede Menge Munition und ganz viele noch unentdeckte Bunker. Also Lost Places. Ihr könnt ruhig losflitzen. Ihr könnt euch noch Spaß gönnen. Jetzt muss ich sagen, wer sich hier freiwillig oft traut, der muss ordentlich in einer Klatsche haben.
Warum fahren wir denn dahin überhaupt?
Das ist nämlich ein Truppenübungsplatz, der ist seit, ich glaube, 1900 irgendwas in Gebrauch. Und hier haben alle Armeen, die irgendwie mal in unserem schönen Land unterwegs waren, haben hier einen Mist hier abgeladen. Ja, stehen noch immer noch Warnschilder. Also, wie gesagt, kommt hier. Ein bisschen ist geräumt. Hier hat nämlich der liebe Obi hat noch ein paar Caches hier liegen.
Genau.
Generalsüden.
Drei Tradis, genau.
Genau. Muss ich vorstellen, das ist wirklich flaches, ebenes Land. Mittendrauf ein großer Hügel aufgeschüttet, ich glaube, in Handarbeit. Mit Erde. Und das war im Prinzip der Truppenübungsplatz. Hier haben sie früher Truppenübungen abgehalten. Und von diesem Hügel wurde das Ganze beaufsichtigt bzw. befehligt. Und deswegen hat es den Spitznamen Generalshügel.
Nein, deswegen nicht.
Nicht? Oh, jetzt verbessere mich.
Es hat den Namen, weil hier die Generale zum Schaugucken waren, wie sowas funktioniert. Hier wurde praktisch dann marschiert und Programme abgehalten und die Generäle, die konnten von da oben gucken, ob das Volk der Volksarmee funktioniert und ob alle richtig ihren Job machen. Die Geschichte dazu ist schön auf dem Übungsplatz nachzulesen. Der Generalshügel ist jetzt begehbar. Kann man sich alles angucken. Okay, die technischen Sachen wurden schon geklaut.
Ja, wie die technischen Sachen. Der Dingkasten oben stand?
Alles, was oben ist, ist weg. Der Fernseher ist kaputtgeschlagen. Eine Kamera war outdoor. Da konntest du die ganze Gegend praktisch auf dem Bildschirm von nahen sehen.
Okay.
Es war eine schöne Kamera mit richtig schönem Zoom. Aber ich denke mal, wir sind hier mitten in der Walachei. Das Ding ist nachts alleine, hier ist nicht bewacht. Das war wahrscheinlich ein leichtes. Vielleicht hätte man die Kamera einfach T5-like 30 Meter hochbauen müssen an einem Pfahl, wo genau hochkommt. Ich denke auch.
Zumal die muss hier die Scheiße auch zum Parkplatz schleppen.
Aber vielleicht haben wir ein schönes Foto für die Shownotes von dem Ding.
Hast du sowas noch?
Ich habe bestimmt, ja.
Oh, sehr schön. Ja, Wölfe sind ja unterwegs und Elche. Es gab irgendwie vor ein paar Monaten gab es irgendwie so ein Elchvideo, da hat ein Jäger einen Elch aufgenommen, der herumgetrampelt ist. Und die Kühe werden wieder heimisch hier, schön.
Ja, und die Wölfe dürfen erschossen werden, ne?
Nein, jetzt... nur die in Sachsen.
Ach so.
Ja.
In Brandenburg.
Gut, wir fahren nach Selo. Da hatte ich dich unterbrochen. Nee, da wolltest du mich unterbrechen.
Ich wollte dich unterbrechen.
Ich gebe dir den Redeball zurück.
Genau, den Ball. Ja, zum Kompubär. Waren letztes Jahr vor Ort. Und war schön, hä?
Die älteren Hörer erinnern sich vielleicht.
Wir haben berichtet, genau. Und es hat uns so gut gefallen, dass Palk einfach für uns gebucht hat im November.
Gebucht,
genau. Hatte ich vorhin schon drüber berichtet, kurz. Ja, Palk hat schon mal zwei Plätze für uns geschossen.
Ich bin dem Kompubär sehr, sehr dankbar. Der hat mich daran erinnert, weil das Event in Selo liegt ein wenig außerhalb meiner Notifications.
Okay.
Meiner Event-Notifications.
Die müssen wir erweitern.
Geht ja nicht. Du kannst ja bis 100 standardmäßig. Musst du über Project GC machen. Dann kannst du weitergehen.
Ach so. Und über das Geo-Gedöns können wir es sowieso nicht machen, weil das... Warte mal. Na doch, ist kein Premium- Account, ne? Da geht das dann sowieso nicht. Nimm kein Gas mehr an, nee, oder?
Nee, ich überlege. Hier war nämlich irgendwo so ein großer Metallturm. Und da dachte ich immer, warum da noch keiner einen Cash hochgelegt hat, aber er scheint weg zu sein.
Genau deshalb, weil sie wussten, dort abgerissen.
Na ja.
Ja, kurz vor Liebe Rose sind wir jetzt hier.
Feuer.
Jo. Ja, und lassen uns überraschen. Kathi ist... Die ist angeteasert nur, ne? Also die ist nicht wirklich als...
Ja, hat er dieses Jahr ganz raffiniert gemacht. Er hat im Prinzip im Listing nur vom Überraschungsgast gesprochen und hat jetzt irgendwie vor Monat, anderthalb Monaten, glaube ich, ein Mystery rausgehauen. Und den kann man halt lösen. Und dann steht im Mystery drin, wer den Mystery löst, findet raus, wer der Überraschungsgast sein wird.
Und wer löst denn ein Mystery besser als unser Palk? Wie hattest du denn diese Navi-Stimme hier ausgeschaltet letztens?
Das ist eine gute Frage. Ich muss mal hier hinten.
Weil...
Hier unter Medien? Nee, unter Ansagen.
Ha. Ah, okay.
Mach mal eine Ansage. Warte.
Gut.
Wieso ist denn die überhaupt? Ha! Schweig, Stille.
Ich habe nämlich überlegt.
Wann lassen wir uns von der Frau sagen, wo wir lang...
Oh, hier. Schwarzer Haus. Tut in der Latschen verbrennen. Also ihr müsst euch vorstellen, hier ist ein altes Haus. Und die heizen gerade und da kommt es richtig schwarz übel raus oben. Also Rußpartikelfilter nicht in Sicht.
Brennt altes Nazi-Geld.
Ja, nein, keine Ahnung. Ich versuche hier noch irgendwie jetzt die Kartenansicht hinzukriegen.
Erinnerst du dich an den Postzöllen-Cashier?
Ja.
Gibt es den noch?
Nein.
Dieser Postzöllen-Cash war die letzte Scheiße, möchte ich jetzt mal
sagen. Nee, der war geil. Der war wirklich schön.
Der war nicht schön.
Der war sehr schön sogar.
Er war es.
Er war sehr schön.
Ich glaube, er war es D3 oder D3,5 gelistet. Und die Schwierigkeit dieses Caches ergab sich daraus, dass die Koordinaten einfach 50 Meter am Off waren.
Das stimmt.
Und damit ist der auch noch ganz offensiv umgegangen und hat gesagt, also die Koordinaten zeigten auf eine Bank. Der Hinweis war unter der Bank. Wenn man da gesucht hat, man nicht gefunden.
Ja, aber stand aber noch eine Bank. Es sind drei Bänke.
Da sind drei Bänke und 50 Meter weiter.
Kann sich dann einfach auf die Bänke setzen, oder?
Ja, genau. Das ist ja, wozu Koordinaten?
Ich habe nur drei Anläufe gebraucht.
Ich lege den nächsten D5, den packe ich, in Forst haue ich das Fragezeichen, aber packe ich die Tralli-Dose hin aufs List, auf die Karte und in Cottbus verstecke ich die Dose irgendwo willkürlich.
Auf jeden Fall war der Grund für diesen Tralli schön, das war halt die Postmeilensäule und die war doch genial.
Die ist schön, gegen die sage ich gar nicht.
So, und somit ist es wieder ein schöner Cache, denn du bist dann an einen Ort gekommen.
Wo die Poststeile stand.
Wo du nicht angehalten hättest.
Genau, du hast dich lange an dem Ort aufhalten können. Vor allem, das ist halt wie so ein kleiner Marktplatz. Da wohnen ringsherum Leute. Wir haben geparkt und da hat schon gleich, wo wir geparkt haben, ging schon die Gardine zur Seite von einer älteren Dame, die direkt guckt, wer da schon wieder kommt. Und ich vermute, es war nicht die Ohnerin.
So, Waldsiedlung. Ja, was heißt das hier? Das genau müsste Eichendamm. Da müssen wir das mal jetzt eingeben.
Liebe Geocacherinnen, liebe Geocacher, liebe Freunde, ich möchte euch im Namen von meiner Frau ganz herzlich willkommen heißen, natürlich auch in meinem eigenen Namen. Also, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich hier zu unserem heutigen kleinen Jubiläumsevent zum 5. Und dieses 5. Jubiläumsevent haben wir bei Groundspeak angemeldet, sehr frühzeitig. Und deswegen hat Groundspeak gesagt, gut, wir machen das an dem Tag, auch wenn das Australien-Event vom Frosch ist. Und da wir die Ersten waren, haben wir jetzt die Frösche alle hier, nicht alle, aber ein paar. Wir sind also nicht bis nach Australien gekommen, sondern haben hier Zwischenstationen gemacht. Und einige von euch haben sich am Wettbewerb beteiligt, der heute ausgewertet wird. Und einige werden heute noch eine kleine Überraschung erleben. Ganz herzlich möchte ich aber nicht nur euch begrüßen, sondern ich möchte dazu begrüßen die Herren, die dort im Hintergrund sitzen. Die sind heute auch wieder hier, nämlich, so sitzen sie. Da stehen sie, weitgereiste Freunde aus Cottbus und Peitz. Unter Geo-Gedöns machen sie einen Podcast. Und es ist ein Kalb, der euch sicherlich auch von den Filmen, die er mit seinem Team macht, bekannt ist. Und Obi-Wan, die sich es haben nicht nehmen lassen, heute wieder hier zu sein. Darüber freuen wir uns. Den Überraschungsgast, den ja die meisten von euch schon rausgekriegt haben, den begrüßen wir ganz herzlich. Hier Katharina, die zusammen mit zwei Reviewern, die viele von euch auch kennen, im Bild zu sehen ist. Einer von ihnen hat es sich nicht nehmen lassen, heute auch wieder inkognito hier zu sein. Also, herzlich willkommen euch und ihr. Dazu kommen noch zwei weitere, die ihr aus dem letzten Jahr kennt, nämlich Markus Gründel mit Partnerin Cornelia.
Nicole.
Und sie
wir haben sie gesagt,
also wenn wir kommen dürfen, dann kommen wir gerne. Und wir haben uns genauso darüber gefreut, dass es euch so gefallen hat, dass ihr wiederkommen wolltet. Also seid auch ganz herzlich gegrüßt. 5 Jahre. Fünf Jahre lang begleiten uns und euch, oder auch schon länger, manche Frösche. Einige von euch haben sie viele, viele Kilometer mitgeschleift. Und sie sitzen heute da im extra Outfit, nämlich in dem Outfit, das ihre Eltern oder Geschwister oder wie auch immer man das nennt, schon angezogen haben, hinter einer tollen Kulisse, nämlich das Australien-Flair soll ja nicht verloren gehen. Auch die Frösche begrüßen wir hier ganz herzlich.
Danke.
Ja, 5 Jahre ist es her. Das erste Event 2014 war eigentlich so ein Event, das wir gemacht haben als Einstieg, weil damals 10 Jahre Earthcash gefeiert wurde und wir gesagt haben, es war immer so schön auf vielen anderen Events, versuchen wir doch mal ein eigenes zu machen. Das ging dann tatsächlich weiter, weil es gefallen hat. Im zweiten, im Speicher in Friedersdorf, auch das dritte war noch da gewesen. Es war relativ eng, weil komischerweise mal mehr kommen wollten. Und hier den Jahresanfang mit uns zusammen nicht nur feiern wollten, sondern auch ein bisschen quatschen, ein bisschen planen, was man im neuen Jahr so machen kann. Und deswegen sind wir im vergangenen Jahr hier ins Waldhotel gezogen. Von euch gab es im Nachgang eigentlich nur positive Reaktionen darauf. Und von der Warte aus haben wir gesagt, gut, auch unser 5. feiern wir hier. Und wenn ihr genau hingeguckt habt, dann habt ihr auf den 5 Bildern 3 Personen gesehen, die jedes Mal dabei waren. Richtig?
Echt?
Und deswegen möchte ich Beate und Volkmar bitten, hier nach vorne zu kommen. Und André. Vielen Dank für die Treue. Wir sind ja hier eigentlich aus einer Region, aus dem Oderland. Und uns eint eigentlich eine Leidenschaft, nämlich die Suche nach Dosen in der Heimat. Deswegen kann man im Oderland sehr schön cachen, zu jeder Jahreszeit, ob im Winter, in unterschiedlichen Gebieten, ob in Neuhardenberg oder in Frankfurt-Oder. Auch im Frühjahr kann man im Oderland wunderbar Dosen suchen und dabei sehr schöne Landschaften und ja, Bilder sehen. Das gleiche natürlich auch im Sommer bzw. im Frühsommer. Dieses Bild erinnert mich daran, euch zu sagen, dass voraussichtlich am 21. April diesen Jahres unser Zito wieder stattfinden wird. Am Samstag, nämlich hier wieder auf dem Gelände.
Welchen April?
Am 21. Aber da wirst du uns ja unfreuen. Ja, im Sommer bei Paddeltouren oder im Herbst. Immer ist es schön. Und als ich einmal zusammen mit meiner Frau hier an dieser Stelle ein Cash suchen war, da kam es wie so eine Eingebung oder vielleicht war es auch so eine leise Stimme von Biadrus, dem Gott der Oder, der sagte, weißt du, viele, viele Landschaften in Deutschland haben für Geocacher etwas Besonderes. Sie haben nämlich eine Erinnerungsplakette, eine Coin oder etwas Ähnliches. Bloß wir im Oderland haben sowas nicht. Könntest du nicht mal dich dran machen und versuchen, für uns hier im Oderland auch so etwas zu machen? Und von dieser Eingabe vom Gott der Oder haben wir uns gesagt, wir probieren es mal und so entstand diese Oderland-Coin, die wir heute zum 5. zum kleinen Jubiläum euch vorstellen wollen. Und natürlich nicht nur vorstellen wollen, sondern auch loswerden wollen. Ihr seht sie hier in antik Bronze. Die Vorderseite zeigt also den alten Flussgott der Oder mit einem Slogan, der sicherlich heute noch genauso eine Bedeutung hat wie vor Jahrhunderten. Und auf der Rückseite unsere gemeinsame Landschaft, das Oderbruch in der Mitte, begrenzt von den Höhen der umgebenden Landschaften mit einigen Orten, die ihr alle kennt. Und von der Warte aus haben wir uns gesagt, also das wäre vielleicht passend. Sie ist 5 cm groß, sie ist 5 mm dick, sie wiegt 50 Gramm. Boah. Damit es nein, wir sind viel, viel preiswerter. Es gibt sie außerdem für die, die einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis gegeben haben, in Bronze, in Silber und natürlich auch in Gold. Und sie ist zu kaufen heute das erste Mal bei uns hier für nicht 50 Euro, auch nicht für 40 Euro, nicht mal für 30, nicht mal für 20, nein, für 10 Euro. Und ich denke mal, für die Größe ist das ein Preis, der im Prinzip genauso teuer ist, wie wir sie erst mal vorausgelegt und bezahlt haben. Wer zwei kauft, der spart sogar schon einen Euro. Und wer alle drei kauft, der spart dann sogar schon 3 Euro. Also, das ist nochmal eine Überlegung wert. So, damit verabschiedet sich erstmal Beatrus, sprich Kompubär, von euch und bedankt sich, wünscht euch heute Abend zusammen mit meiner Ratte, die gar nicht mehr da ist, einen wunderschönen Abend und
wir haben ganz
andere, die wir uns das wünschen. Zur Terminplanung, also wir haben jetzt Zeit bis 18 Uhr und zwar gibt es eine Jury, die jetzt auswählen wird den hübschesten Frosch vom Outfit her. Wir wollen kurz vor 18 Uhr noch diese Siegerehrung machen, damit es um 18 Uhr pünktliche Antwort geben kann. Ich hoffe, alle sind zufrieden jetzt mit der Essenwahl. Um 19.30 Uhr dann wird Kati sich vorstellen, das kann sie viel besser als ich, und wird euch ein bisschen von Lissabon erzählen und natürlich auch von der eigenen Person. Und danach ist dann schöne Zeit bis ungefähr 23.30 Uhr, beziehungsweise bis wir alle Kreuz verkaufen.
Da sind
200.
Ja, meine
da sind wir als Reserve weg, also 200 werden wir heute loswerden. Ich würde jetzt ganz gerne Kati bitten.
Oh. Kati ist schon abgehauen.
Du hast zu lange gewartet.
Kati wird sich jetzt selber vorstellen, etwas über ihren Blog sagen und über eine ihrer interessanten Reisen. Ich freue mich und ich denke mal, ihr freut euch auch. Bitte schön.
Dankeschön.
Brauchst du einfach mit Markus kriegen?
Kann ich das übernehmen?
Kannst du, ich hoffe, das geht.
Ja, ich begrüße euch nochmal recht herzlich und ich bedanke mich dafür für die Gelegenheit, hier vorzutragen. Ich war wirklich sehr überrascht und habe mich gefreut, als die Anfrage kam, ob ich hier denn was erzählen möchte über meinen Job und vielleicht auch noch eine andere Thematik. Also ich war völlig frei. Ich weiß nicht, also mir wurde kein Thema vorgegeben, mir wurde auch keine Zeit vorgegeben. Nein, aber bei meinen Vorträgen ist es meist so, also bei meinen beruflichen oder Fachvorträgen oder sonst, ich bin meist immer zu schnell. Also wird wahrscheinlich eher kurz als lang. Also es ist für mich heute eine Premiere, in meinem Hobby einen Vortrag zu halten. Ich kenne das sonst, wie gesagt, nur aus beruflichen Richtungen.
Da wollen wir nicht abschweifen.
Und ja, was auch interessant ist, das werde ich ja vielleicht gleich erzählen, ich nehme es aber mal schon vorweg. Ich fühle mich hier ein bisschen heimisch, das ist eben das Schöne. Ich komme nämlich aus Eisenhüttenstadt. Würde ich jetzt auch immer noch sagen, dass es zum Odermann zählt, hat es aber leider nicht mehr auf die Keulen geschafft, da war Frank Oderus da. Aber ich habe schon gemerkt, da war ja mehr, ihr habt gesagt Oderbruch, ich habe mal gehört, das heißt Oderbruch eigentlich, mit dem langen U. Damit stimmt es, also wenn man nur das Oderbruch betrachtet, dann ist die Keulen korrekt, die heute veröffentlicht wurde. Und somit muss ich vielleicht selbst schauen, ob ich irgendwann mal eigene Keulen für Eisenhüttenstadt rausbringe. So, also heute mein Vortrag, ich habe es gerade schon gesagt, er hat es gerade schon vorweggenommen. Ich mache halt einmal eine Vorstellung meines Blogs und berichte noch von Geocaching in Lissabon und Umgebung. Ja. So. Ich fange jetzt hier an. So, die meisten von euch, hoffe ich, haben sich vielleicht schon im Vorfeld damit beschäftigt mit meinem Blog. Da ja ein schöner Mystery vorher rauskam, mit der bin ich. Ich habe auch einige Logs erhalten, habe es natürlich auf meine Watchlist gesetzt. Einige waren erstaunt, wie viel ich preisgebe im Internet über mich persönlich. Ich glaube, das gehört zum Bloggen dazu. Wenn man nichts von sich preisgibt, dann braucht man es nicht anfangen. Also merkt schon, ich habe also kein Problem damit, dass persönliche Dinge von mir im Internet stehen. Ich stehe einfach zu dem, was ich tue und wer ich bin. In Eisenhüttenstadt geboren, Schule gemacht, Abitur gemacht. Und dann bin ich zum Studium nach Dresden gegangen. Hab Mathematik studiert, hab dann auch promoviert. Und aus beruflichen Gründen hat es mich dann Anfang 2016 nach Berlin gezogen. Also wieder ein Stückchen zurück in die Heimat. Erste Frage wollte ich noch wissen, wer kommt denn hier aus Eisenhüttenstadt?
Ja?
Ja, ja, schön. Ich habe nämlich schon auf der Anmeldeliste gesehen, dass mir einige Namen bekannt vorkommen, zumindest vom Lesen von Eisenhüttenstadt. Ja, dazu muss ich mal sagen, also ich pendel sogar jetzt immer noch hin und her zwischen Dresden und Berlin, weil mein Freund, der Lars, noch in Dresden jetzt wohnt. Wir hoffen, wir zieht uns ja mal wieder nach Berlin. Falls ihr euch nachher noch mit mir unterhalten wollt, also zu Dresden kann ich auch einiges erzählen. So, was betrifft mich als Geocacherin? Ich cache seit 2010. Zum Hobby gekommen bin ich durch Zufall. Wir waren wandern in der Sächsischen Schweiz, waren an einer Informationstafel und dahinter haben wir plötzlich eine Dose entdeckt. Einfach so. Und da meinte nur der eine, der mit uns die Wanderung gemacht hat, ja, das nennt sich Geocaching. Okay, erstmal nur gehört, wieder weggepackt. Und so nach einem halben Jahr ist mir das Wort wieder eingefallen. Und ich habe mal im Internet gesucht und bin direkt los und habe gesucht. War auch direkt ein Multi, mein erster Cache. Tradi hatte ich nicht gefunden, dachte ich, ich gleich weiter zum nächsten. Hatte aber auch den Fehler gemacht, bei dem Mystery zu den Koordinaten zu rennen, wie sie auf der Karte waren. Landete mitten in einer Gartensiedlung und ja, hatte nichts gefunden. Damals mit dem Handy angefangen. Das konnte damals aber noch nicht so viel, sodass ich mir noch ein GPS-Gerät gekauft habe. Und mittlerweile ist die Handytechnik wieder so weit, dass es eigentlich meistens reicht, nur noch mit dem Handy unterwegs zu sein. Nur wenn ich jetzt im Urlaub bin und wo nicht viel Empfang ist und man vielleicht Batterien braucht, dann nehme ich mir doch wieder das GPS geregelt. Ja, ich betone bei mir Genuss-Cacher. Diese ganze Statistik-Hype verfolge ich nicht, also verfolge ich persönlich nicht so. Ich verfolge es natürlich im Internet und schaue, was die Leute alles so machen und was die Challenges und sich aussprechen und jeden Tag im Jahr einen Cache zu finden. Da bin ich nicht von der Sorte, da will ich lieber was Schönes finden, aber ich habe schon geschrieben, trotzdem im Schnitt ein Cache pro Tag, was nicht heißt, jeden Tag ein Cash, sondern wenn ich mal 10 Tage lang nicht und jetzt 10 auf einmal oder so, wie es halt kommt. Ich habe nur in meiner Statistik gesehen, dass ich doch im Schnitt einen Kontakt habe. Gut, ja, ich habe Mathematik studiert, deswegen auch dieser Punkt hier, besondere Vorliebe für Rätsel-Caches. Es ist mittlerweile bei mir sogar so, dass ich, glaube ich, mehr gelöste Caches habe als gefundene. Und also auch, kommen auch viele immer einfach auf mich zu und fragen, ob ich eine Idee für eine Mystery-Lösung habe und rätseln da gerne mit, auch wenn es irgendwo anders in Deutschland ist und ich da nie hinkomme. Hat mich einfach gepackt. So, und dann im Dezember 2012, also da war ich schon 2,5 Jahre lang Geocaching, habe ich dann einen Blog errichtet. Damals noch über WordPress.com. Und eigentlich sollte es gar kein Geocaching-Blog unbedingt vorrangig werden. Ich habe damals, glaube ich, geschrieben über Mathematik, Musik, Theater und Geocaching.
Und die Katzen.
Und die Katzen, ja, danke. Also, einige haben den ersten Tag dran gelesen. Ja, und dann hat sich das aber herauskristallisiert. Ich habe einfach immer weitergeschrieben und habe gemerkt, ich habe irgendwie nur noch viel über Geocaching und das Thema passt so gut, da kann man immer wieder was schreiben, da fällt immer wieder was ein. Also mittlerweile schon über 5 Jahre der Blog, die Welt von Kaki 1988. Ja, einmal zurück nochmal. Also erreichbar unter kaki1988.de. Ich hatte vorhin ja auch Blogbücher ausgelegt, eins liegt noch da, waren bestimmt 100 Stück, also sind verteilt. Da habt ihr den Link drauf, da gehört sogar ein QR-Code, um den Link einzuscannen. Also mal ein kurzer Screenshot hier, einfach nur die normale Seite. So, und der Inhalt des Blogs, ich habe ja schon einen Haufen Bücher gelistet, ich hätte noch viel mehr Bilder gehabt. Das ist aber nicht das Hauptaugenmerk im Blog. Also ich berichte halt sehr gerne von Touren, wenn ich die okay schon war, wenn irgendwas Besonderes ist, was andere mal erleben müssten. Von Events natürlich. Ich besuche nicht jedes Mega-Event, wirklich nur, wozu ich Lust habe. Und ich plane auch nicht so sehr im Voraus. Ich gucke immer so 1-2 Wochen vorher, habe ich jetzt Lust, mit diesem Mega zu fahren, das ist gerade mein Plan. Einzige Pflicht-Event für mich ist immer das Megafon jedes Jahr. Da war ich jetzt schon auf jeden dabei. Da hat mich der Kompobär auch kennengelernt, persönlich, auf dem Megafon. Ja, Buchvorstellungen mache ich, also Tipps und Tricks, okay, Buchvorstellungen mache ich sehr gerne. Es gibt mittlerweile einen Haufen Literatur über Geocaches oder Geocaching-Krimis. Ich habe auch schon einen schönen Liebesroman gesehen oder was für Kinder. Ist alles dabei. Und dann frage ich immer bei den Autoren an, bekomme ich ein Rezensionsexemplar. Schicken sie mir dann zu und dann kann ich dazu berichten. Und viele Bücher kommen ja auch mal nicht so gut weg. Also, das möchte ich betonen, ich bin da kein, weiß ich nicht, Schleimer-Blog oder irgendwie sagen soll. Es gibt auch Blogs, die einfach immer alles positiv schreiben möchten. Ich schreibe es halt dann so, wie ich denke und ja. Habe auch schon mal ein bisschen Kritik in den Kommentaren eingefahren. Also ist eine kleine Auswahl von den Büchern, die ich schon rezensiert habe. Von Markus Gründe ist eins gerade dabei, da ist hinten das letzte, Geocaching 3, aber Geocaching 2 kam natürlich auch schon vor. So, Coins und Token. Klar, wenn mal was ganz Besonderes ist, stelle ich es vor. Ich werde dann natürlich auch jetzt von der Oderland-Coin berichten. Damals schon von der Cottbus Geocoin, wenn es regional so besonders ist. Möchte ich darüber natürlich berichten. So, das sind immer so aktuelle Beiträge. Ich versuche es im Schnitt alle 2 bis 3 Wochen, aber einfach so, wie die Themen reinkommen. Dauerhaft vorhanden Geocaching-Witze. Also ich bin gern bereit, immer neue Witze aufzunehmen. Humor ist ja auch Geschmackssache. Souvenirkalender, den habe ich jetzt erst seit 2 Monaten drin. Habe also einen Kalender im Blog gelistet, da kann man schauen, für was, für welches Ereignis. Wie heute, Australia Day, gibt es das nächste Souvenir. Da sind aber auch die Megas gelistet, für die es Souvenirs gibt. Ja, eine schöne Übersicht. App-Empfehlungen für die Betriebssysteme. Vielleicht momentan nicht ganz so aktuell. Damals habe ich halt alles mit einmal gemacht. Android, iOS und Windows Phone. Da findet man vielleicht einen Einstieg ins Geocaching, wenn man erstmal schaut, was gibt es denn so für Apps. Ja, Logbuchvorlagen. Mittlerweile verteile ich auch mein Event schon immer fertig gemachte Logbücher. Braucht man, glaube ich, keine Vorlagen mehr. So viel zum Thema Vorstellung. Gibt es erstmal Fragen? Ja?
Man will es erzählen.
Ja, ich weiß, es ist nicht ganz mein Humor, aber viele finden es lustig. Sowas wie Geocacher sterben, sie werden archiviert. Gut. Dann berichte ich jetzt also vom Geocaching in Lissabon und Umgebung.
Ist das speziell?
Es gibt ja so viele Reiseziele und manchmal ist es einfach nur zufällig, dass man dort landet. Diesmal hatte mein Freund Lars noch eine Dienstreise und da haben wir gedacht, na gut, komme ich einfach mal mit. Ich wäre, glaube ich, von allein nie auf die Idee gekommen, nach Lissabon zu reisen. Ja, habe dann auch festgestellt, ist ja ganz schön. Wir sind mit Flugzeug hingeflogen, natürlich. Also, gut, wir können auch mit Auto hin, jetzt auf dem Festland.
Machen wir nicht.
Und wir haben es die ganze Woche oder 9 Tage oder so, wie wir da waren, auch ohne Auto geschafft. Also sehr gute öffentliche Anbindungen in Lissabon. Lissabon selbst hat eine U-Bahn. Dann hat es kleine süße Straßenbahn, zeige ich auch noch Bilder. Und wenn man etwas raus will, in die, ans Meer oder ins
Hinterland,
zum Beispiel, gute Züge, die auch sehr günstig sind. Also für die Stunde Fahrt 2 bis 3 Euro oder sowas, das war. Und sonst wandert man ja auch gerne in unserem Hobby. So, was ich festgestellt hatte, war, ich hatte nicht mitgerechnet, es ist sehr glatt in Lissabon. Es ist zwar heiß, aber die ganzen Steine in der Stadt sind so abgenutzt und abgerubbelt, dass man einfach nur rutscht. Also man sollte sich feste Schuhwerk mitnehmen. Absatzschuhen geht gar nicht in der Stadt, hat das Gefühl. Also es ist ja nicht nur so, dass es glatt ist, es ist eben auch steil. Einige vergleichen es mit San Francisco, dass immer mal wieder solche Anstiege sind und die kleinen süßen Straßenbahnen fahren. Also Lissabon, manchmal San Francisco im Kleinen. Also ordentlich Wanderschuhe mitnehmen. Bitte?
Die Brücke.
Die Brücke gibt es ja auch noch, ja stimmt. Es gibt ja auch noch eine riesenschöne Brücke über den Kirchho, den Fluss in Lissabon. Auch mit San Francisco zu vergleichen. So, damals sind wir von Dresden gereist. Leider kein Direktflug, sondern über Frankfurt am Main nach Lissabon, also da unten in Portugal. Hier nochmal reingezoomt. Lissabon liegt also am Fluss, der in gleiches Meer mündet. Also man hat schon so eine leichte Meeresatmosphäre, ist aber noch nicht offiziell das Meer. Aber man kommt sehr gut eben mit dem Zug hier nach Cascais. Es ist eben schon eine schöne Meeresstadt. Oder auch hier. Nach Sintra, ins Weltnaturerbe, UNESCO-Welterbe. Und von hier aus, von hier sind wir auch noch mit dem Bus gefahren, bis hier an den westlichsten Punkt Kontinentaleuropas. So, bevor ich von den Caches erzähle, wollte ich erstmal ein bisschen Lissabon zeigen. Das ist so besonders in Lissabon. Bei uns war auch das Besondere, wir hatten uns gar nicht erkundigt. Wir sind einfach nach Lissabon gefahren, weil wir hin mussten und haben dann geguckt, was sind denn überhaupt die Sehenswürdigkeiten. Wir haben irgendwie einfach durch hinfahren erfahren, was sind denn jetzt die Sehenswürdigkeiten. Kriegen wir schon hin. Was unser Vorteil war, wir waren nicht im Hotel, sondern wir haben über Airbnb eine Wohnung genommen in der Altstadt von Lissabon. Und wir hatten einen sehr netten Host. Der hat uns einfach lokale Tipps gegeben, kann man mal hingehen, ins Café oder welche Sehenswürdigkeiten. So, erstes Massier in Lissabon ist es das Castelo de Sarroche. Ich weiß nicht, also ich möchte mal gerne Spanisch aussprechen. Portugiesisch ist aber nicht Spanisch. Es liest sich Spanisch, aber es hört sich wie Russisch an. Das merkt man schnell, wenn man in der S-Bahn oder so fährt, in der U-Bahn die Seilstationen an. Man hört nicht das, was man da liest. Schwierig. Castelo de Sarroche. Das bin ich. Liegt eben schön weit oben in Lissabon und das Besondere finde ich gar nicht ist die Burg an sich, sondern die Aussicht von da. Das ist einfach der höchste Punkt in Lissabon und von da hat man einen fantastischen Blick über Lissabon. Ist eine alte Festungsanlage und die Burgruine ist auch noch oben drin in der Festungsanlage. Da liegt auch ein virtueller Cache, deswegen hat es mich hier nicht dahin gezogen. Ja? Was mich ein bisschen daran gestört hat, eigentlich kostet halt 8 Euro. Sonst so beim Geocachen denkt man, hat alles kostenlos und kann einfach hingehen. Ohne Eintritt kommt man da nicht an diesen Cache ran. Ja. Das ist das, was ich erwähnt habe. Die Aussicht von da oben ist einfach klasse. Und das ist die Brücke, von der wir gerade erzählt haben, dass sie auch so ein bisschen an San Francisco erinnert. Das ist so der Platz auf dem Festungsgelände. Hier eine portugiesische Flagge auf der Festung. So, die nächsten Sehenswürdigkeiten sind der Torre de Belém und das Seefahrerdenkmal. Seefahrerdenkmal hat auch den portugiesischen Namen, das ist etwas zu kompliziert. Hier, also ein alter Turm und man sieht schon die Menschenmassen davor, die sind nicht reingegangen in den Turm. Es standen einfach zu viele Menschen davor.
stehen ja auch alle an ihren.
Ja, genau. Hier noch eine andere Ansicht. Und das ist das Seefahrerdenkmal. Da gibt es
noch ein paar Räder im Cash zu.
Wozu? Zu dem Seefahrerdenkmal, Madeira. Ja. Madeira gehört ja auch zu Portugal.
Gut erkannt.
Hatten wir nicht vor, hinzureisen. Da sollte es eigentlich nächste Woche losgehen, aber die Flüge wurden gestrichen, also ist Madeira später dran.
Scheiß
Erwin. So, also Seefahrerdenkmal, man sieht schon, wie groß das ist, wenn man die Menschen da unten sieht. Das ist ein ziemlich wuchtiges Ding. Und hier nur mal noch eine kleine Detailaufnahme von so einer Person da dran. Also auch sehr schön. So, Mosteiro dos Jerónimos. Ein Kloster, Weltkulturerbe. Also auch UNESCO-Weltkulturerbe. Muss man besuchen, ist einfach echt ein geniales Kloster, wenn man hier diese schönen Verzierungen sieht. Ich muss gerade überlegen, wer war da? Vasco da Gama? Da ist es gerade von Vasco da Gama drin, Seefahrer. Ja, Portugiesen haben ja eine sehr besondere Geschichte, was die Seefahrt angeht. Auch hier nochmal der Gang, auch hier. Also es ist einfach schön, dieses Weltkulturerbe. Da muss man reingehen in das Kloster. Hier sieht man es nochmal. Ah ja, und jetzt passt nicht ganz zu diesen alten Sehenswürdigkeiten, ist aber auch einfach schön, gut, weil ich eigentlich auch in jeder Stadt, wo ich bin, in die Zoos gehe, ich bin sehr tierlieb. Und ja, das Oceanario in Lissabon ist ein Riesenaquarium und es besteht eigentlich nur aus einem Becken, aber die Zuschauer laufen in der Mitte des Beckens, also das Becken geht einmal außen rum und man kann auch dann über mehrere Etagen gehen. Das ist eine oberste Etage, also von der Oberfläche sieht man. Die sind nicht unbedingt alle verbunden, weil sonst würden die Haie wahrscheinlich die Otter fressen, aber das Wasser ist alles ein System. Ja, da sind dann nur so irgendwelche Zwischenwände eingebaut, damit die sich denn nicht fressen können. Also so ein Otter, eben kein Fischotter, sondern ein Seeotter. Gibt es hier nicht in unseren Breitengraden noch? Eine Qualle. Okay. Hier. Der Mondfisch. Der ist so platt. Interessant ist, er heißt im Deutschen Mondfisch und im Englischen Sunfish.
Ah ja.
Ja. Ah ja, und hier auch ein schönes Heiden. Also, es ist ein wirklich schönes Aquarium. Ich will es auch gar nicht mit Berlin vergleichen, das unbedingt. Da gibt es ja auch ein Aquarium, weil das Oceanario ist noch schöner. So, und jetzt das Besondere: ich habe die Straßenbahn vorhin schon erwähnt. Die Straßenbahn von Lissabon. Und die sind halt echt niedlich. Manchmal fahre ich auch wirklich nur 100 Meter weit, nur um so einen Berg zu überwinden.
Das sind ja 6 Stunden.
Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben ja auch Fischen drin. Ich glaube, eine Mischung. Das sind alle sehr bunt. Und wahrscheinlich werden die Zusätze nur angestrichen. Gucken wir mal, wir haben noch mehrere Straßenbahnen. Gut, hier ist keine Straßenbahn, aber hier sieht man mal ungefähr, wie steil es da ist. Es gibt ja immerhin noch so kleine Stufen daneben, aber auch nicht so glatt. Auch hier, gut, hier ist wieder Graffiti, aber es macht doch aus.
Ja, der war hier nicht ganz so.
Ja. Und da sieht man aber auch, wie schmal die Gassen sind, ja? Die sich durchschlängeln. Also ich würde auch Autofahren in Lissabon gar nicht empfehlen. Das ist so eng, man kommt gar nicht durch und sobald es irgendwo stoppt, wird man angeschaut. Ein großes Flugkonzert. Es sind halt die Südeuropäer. Ja, und hier nochmal, was auch schön ist, das ist jetzt gar nicht unbedingt für die Straßenbahn, sondern man sieht dort die Wände mit solchen Kacheln. Das sieht man auch überall in Lissabon, dass die Häuser überall mit solchen Kacheln bestimmt sind. So, und jetzt noch mehr Grund, einfach mal schöne Lissabon-Ansichten. Wir haben wirklich schöne Gemälde an den Gebäuden dort in Lissabon gesehen. Das ist jetzt kein Gemälde, aber auch Straßenkunst, das ist in der Nähe vom Torre de Belém. Ja. Das ist eine große Brunnenanlage im Zentrum.
bald wie Frankfurt, wa?
Hier finde ich interessant, das habe ich mittlerweile auch schon in Berlin gesehen, dass die kaputte Fassade mit ins Kunstwerk eingearbeitet wird. Also das hier ist teilweise rausgeklopft.
Ist da was? Ja.
Nein, alles in Lissabon. So, es waren jetzt erstmal so ein bisschen die Macht-Ziehs von Lissabon. Und jetzt zum Cashen. Ja, ich sag schon, die Erfolgsquote war sehr gering. Also, erstmal, wenn man jetzt schon auf die Karte guckt in Lissabon, bei den Caches ist die Hälfte deaktiviert. Und von denen, die aktiv sind, die andere Hälfte ist gar nicht vorhanden. Man geht immer hin und findet einfach nichts. Also ich weiß nicht, wie lange es am ersten Tag gedauert hat, bis wir den ersten hatten. Also der 6. oder 7. Cache war es, wo wir dann endlich einen gefunden haben. Und das war dann der links. Einfach nur, man sieht es vielleicht mir noch dahinter, einfach Steine übereinander gehäuft und darunter war es. Dann habe ich jetzt nicht mehr
vielleicht ja auch die Bilder und die Koordinaten schreiben.
Ja. Ich glaube, der war sogar 20 Meter im Off. Schon gut, wenn man den nochmal einmisst. Ja, hier, also da habe ich auch endlich einen Cache gefunden. Ich glaube, es war an der Regenrinne. Auf dem Weg zum Schlosshof. Ja, wieder nur Filz, Fotodosen. Ich habe schon gemerkt, wie der Lissabon in der Stadt so qualitativ sahen jetzt nicht ideal, meist Fotodosen oder eben da oder nicht gepflegt. Einer stach heraus, den erwähne ich gleich noch, also ein Owner.
Das machen wir hier.
Nein, man muss immer gucken. Warte mal, wie soll ich es denn sagen? Macht man Urlaub, um Caches zu finden? Oder?
Ja,
Cache man, um Urlaub zu machen.
Oder Cache man, um Urlaub zu machen. Irgendwie so, ja. Ja, das Besondere hier, rechts, ich fand es halt cool, da waren wir nur schon mal eine Woche in Lissabon und wir konnten eine Welt besuchen. Und was auch noch war, klar, wir hatten mit den örtlichen Geocachern, mit den Lissabonern geredet, haben aber auch Briten getroffen und waren dann ein schönes internationales Hündchen und haben uns auf Englisch unterhalten. Die könnten eigentlich auch immer ganz gut Englisch, oder? Die Portugiesen? Ja. Und was noch lustig war, als ich jetzt beim Liga-Event in Essen vor anderthalb Jahren war oder wann das war, habe ich die Briten wieder getroffen, die wir in Lissabon bei dem Event gesehen haben. Ja. Gut, also, welche Caches sollte man machen, wenn man ein bisschen auf Statistik steht? Vielleicht achte ich dann auch darauf. Damals habe ich nach den deutschen Caches geguckt. Mittlerweile sind ja wieder ein paar mehr rausgekommen. Damals war das noch was Seltenes. In Lissabon gab es 3 Virtual Caches. Einer war schlecht erreichbar ohne Auto, der war am Flughafen Gelände irgendwie gegenüber. Aber dann gab es noch 2 weitere. Einmal also direkt am Castello de São Jorge. Das sind die ersten beiden Bilder. Und einer auf dem ehemaligen Expo-Gelände. Das ist also in der Nähe von dem Oceanario. Dort im Nordosten auf der Karte. Da ist einfach. Damals, da dort ja das Expo-Gelände war, ist eine riesige Anzahl von Fahnen von der ganzen Welt mit allen Flaggen der Länder. Und ja, bei dem virtuellen Cache soll man einfach die Flagge seines Landes heraussuchen und dort ein Foto machen. Das ist eine nette Idee. Ich bin da also vor der deutschen Beschreibung. So, und jetzt halt schon erwähnt, ein Owner in Lissabon ist halt echt gut, egal welchen Cache wir davon angegangen sind. Da waren wir beeindruckt, der Beto Pinho. Ja, jetzt habe ich volles Spoilerbild. Auch das kann man aus Leitplanken-Caches machen. Das fand ich echt gut. Also irgendwie mit eingeschweißt. Ich glaube, der muss irgendwie handwerklich sehr begabt gewesen sein, Schweißer gewesen sein.
Wo ist denn da die Dose?
Hm?
Wo ist die Dose?
Ja, also muss hier irgendwo eine Taste drücken. Ich weiß es nicht mehr so recht, damit sich das dort hier an diesem Loch also öffnet und dann die Fotodose da rauskommt. Also wer die machen möchte, ich habe da den GC-Code noch.
Brauchen wir nur noch Koordinaten?
Ist ein Tradi. So, auch das war von Beto Pinho. Auch wieder so eine Metallbastelei. Das war unter einer Brücke. Ne? und war auch irgendwie fest verankert. Es war nicht magnetisch, sondern musste man irgendwie runterziehen und war so festgemacht.
Frankfurt oder bei der Feuerwehr. Ne?
Ja? Gut, und jetzt die Umgebung. Und das ist eigentlich das, was es ausgemacht hat. Also da haben wir echt so schöne Fotos gemacht. Ich bin über so beeindruckt von der ganzen Umgebung, von dieser Ort, ob es ein Meer ist oder Wald oder schöne. Wie nennt man das denn? Nee. Steinküste, danke. Ja, Steinküste meine ich. So, also erster Ausflug mit dem Zug für 3 Euro oder so nach Sintra. Sintra ist also Weltnaturerbe und es herrscht dort ein Mikroklima, wurde uns auch schon vorher gesagt. Egal wie das Wetter in Lissabon ist, man darf sich nicht darauf verlassen, dass es in Sintra genauso ist. Das ist eine ganz andere Klimazone und wir hatten auch wirklich viel Nebel. Hier sieht man das, hier ist also eine alte Burg oben und die haben wir dann besichtigt. So, ja, hier sieht man das schon so ein bisschen. Da ist ein bisschen duselig, aber auch echt schön. Schönes altes Festungsgelände. Hier nochmal, also es ist auf jeden Fall ein bisschen schwer. Hier sieht man auch mal die Lars. Oh, das war so ein Drama mit diesem Cash. Erinnerst du dich? Also, den gibt es auf dem Weg zur Burg hoch. Da muss man ja sowieso hochwandern und der ist von 2002. Findet selten noch so einen alten Cache. Und auf dem Weg nach oben wollte ich ihn schnell suchen. Wir waren noch mit zwei Kollegen von Lars dort und die sind überhaupt keine Geocacher. Und dann ist das immer schwierig zu sagen, wartet mal, ich bin jetzt mal hier schnell ins Gebüsch und den Cache suchen.
Ins Gebüsch.
Ins Gebüsch hochsteigen, auf A4. Und ich habe ihn nicht gefunden. Und ich wollte, und ich hatte dann so einen Druck, und, aber, weil wir gewartet haben und wir zur Burg wollten. Also dachte ich, oh Mist, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Und eigentlich war ich die ganze Zeit schlecht gelaunt oben auf der Burg. Ja. Wenn wir das dann gesagt haben, okay, wenn wir runtergehen, gehen wir jetzt nochmal zu diesem Cache. Und Lars hat sich dann erbarmt und ist mitgekommen. Und man sieht schon, man musste auch eine ganz schöne Stufe, ich glaube 2 Meter hoch, so einen Stein hochklettern, um denn die Dose zu finden. Das konnte ich also auch alleine gar nicht schaffen. Und deswegen hat Lars dann die Dose gefunden. Ich konnte ein Foto von ihm machen.
Muggel?
Muggel? Nee, nicht Muggel. Ach so, also man war da so in so hinterm Gebüsch und dann nochmal 30 Meter hoch den Hang. Da war man eigentlich ungestört. So, Cascais. Also, erste richtige Stadt am Meer, am Atlantischen Ozean. Da, echt schön. Eine alte Brücke. Und auch hier ist der Lars dann wieder am Cachen. Dort gibt es diesen Steine, nämlich viele
Earthcaches. Der Mann fürs Extrem. Ja,
der Mann fürs. Lars ist so der Kletter, Max. Ich sage immer, er ist selbst nicht so der Cacher, aber im Urlaub kommt er immer mal gerne mit und kann ihn gut unterstützen.
Hast du schon mal selbst eine Dose gefunden, Katja?
Ja. Das ist das. Ja, jetzt brauche ich gerade den portugiesischen Begriff, irgendwas das Inferno, also das Höllenloch. Also da ranken sich viele Sagen drumherum, weil sich dort viele einfach also in den Suizid treiben lassen. Die sind wohl so fasziniert von dem Loch, dass sie diese Klippe runterspringen. Ah, dort gibt es auch einen Earthcache dazu. Ist ja auch wirklich schön. Wo
ist Lars jetzt?
Wo ist Lars jetzt? Die Dose. Ja, auch das ist so eines unserer Lieblingsbilder. Einfach weil schön war mit langer Belichtung. Das war, ja. Ja, das ist direkt an der Küste unten und da sind so ganz viele kleine Wasserlöcher. Da sieht man auch kleine Fische, die sind vielleicht maximal einen halben Meter tief oder so. Und deswegen kann man da auch halt einfach mal da runter über so eine kleine Insel springen. Und natürlich noch, bevor ein falscher Eindruck entsteht, willst du mal so arbeiten? Nein, Lars hatte erst die Dienstreise eine Woche lang und ich bin dann mit dem Flug nachgeflogen. Und dann haben wir noch eine Woche Urlaub angelegt. So, und der nächste Ausflug, und da waren wirklich die beeindruckendsten Bilder, Cabo da Roca, ich habe schon angekündigt, der westlichste Punkt Kontinentaleuropas. Und da denkt man sich als Geocacher, wenn man so viel mit Koordinaten zu tun hat, da muss man natürlich hin. Ja, kann man ungefähr sehen auf der Karte so, dass es das Westlichste ist. So, da hat man es denn geschafft. Cabo da Roca, fahren muss hin. Kommt man ganz gut hin. Da stehen dann auch Koordinaten. Das sieht man jetzt nicht so ganz bei der Auflösung, also Latitude und Longitude. Dort selbst, zu dem westlichsten Punkt, gibt es also Dorfcache. Aber, also das steht natürlich nicht ganz am Westen, es gibt einen Cache, der noch westlicher ist als diese Säule. Hier sieht man erstmal, wie dort auf einmal die Natur ist, wieder ganz anders. Und man ist natürlich direkt an der Steilküste. Hier habe ich gerade einen Geocache gesucht. Hier, sowas ist natürlich wunderschön. Ich weiß nicht, halt, wie lange sind wir gefahren. Vielleicht eine Stunde, anderthalb insgesamt von Lissabon, bis wir dort waren. Aber wenn man also raus will von diesen ganzen Stadtrubeln, sagt, an der schönen Steilküste Portugals.
Abschalten.
Ja. Leider, also an diesem Punkt selbst sind natürlich wieder viele Touristen. Aber halt einfach nur mal einen Kilometer weiter wandern zu diesem Cache. Wieder der Lars, ja? Da war ja gar kein anderer Tourist mehr. Da waren wir dann völlig alleine. Da spielte meine Höhenangst zu sehr eine Rolle. An der Steilküste so ein bisschen runterklettern. Ja, immer eine Ausrede. Ihr habt mich auch schon mein Passion gesehen vorhin, meine Bilder.
Das war also, gestellt.
Ja.
Ja,
so, und jetzt mein Lieblingsbild. Das ist echt wunderschön dort. Und da waren wir dann noch kurz alleine. War dann wieder gezeigt. Da waren ja auch Lars Kollegen mit. Auch an dem Punkt war der eine dann überzeugt, ja, Geocaching ist wirklich toll, um auch zu solchen Orten zu gelangen. Hm. Gut. Und da bin ich dann schon am Ende. Auch dieses Bild ist in Lissabon entstanden.
Ich denke mal, es ergeben sich noch welche vielleicht im Nachhinein. Wir waren da noch nicht. Wir waren schon an vielen Stellen, aber da noch nicht. Und das reizt. Hab vielen Dank für deinen Vortrag, für deine einfühlsamen Worte, vor allen Dingen für die Einbindung deines Freundes. Man sieht, zu zweit macht es immer viel mehr Spaß. Und in der Gruppe, denke ich mal, macht es manchmal auch noch viel mehr Spaß. Kathi hat am Anfang gesagt, sie ist Mathematikerin, macht sich auch mit Computern ganz gut. Und deswegen habe ich für sie einen der ersten Computer ausgesucht, den ich ihr schenken möchte. Als Dankeschön. Bitte schön.
Fangen wir an.
So, wir haben Kathi im Interview. Hallo Kathi.
Hallo Kathi.
Kathi aus Kathis Blog, aus Kathi 1988.
Aus Kathi 1988. Achso, der Blog, ja.
Ja, der Blog. So heißt er. Und wir haben Lars.
Oh, ich bin involviert. Ich dachte, ich bin hier.
Ja, jetzt. Nein, bist du dabei.
Du bist der... Jeder starken Frau steckt ein dosensuchender Mann, der die schwierigen Sachen macht. Genau. Ich dachte, das wäre jetzt einfach genug, haben. Dass sie das alleine macht.
Nein. Du sollst auch die Lorbeeren mit ernten. Und wir haben Premiere. Ja, haben wir. Kathi hatte Premiere heute das erste Mal öffentlich über ihr Hobby zu reden.
In Form eines Vortrags.
Okay. Ja. Und wir haben Premiere, wir haben ein Skript, wir hatten noch nie ein Skript.
Ja, noch nie?
Nein.
Okay, wir haben
zum ersten Mal ein Skript.
Wir haben uns Fragen vorher überlegt.
Ja, ein Skript.
Obi hat 4 Fragen.
Genau, Kathi.
Ich habe mehr.
5 Jahre Kathis Welt. Es ist ruhiger geworden. Wie geht's weiter? Was hast du für Vorstellungen?
Es geht immer weiter. Die Sache ist, wenn man anfängt, hat man natürlich immer einen Haufen Ideen und dann kommt alles raus. Die ganzen Standarddinger, Tipps, Tricks, Apps, irgendwas. Irgendwann hat man ja alle Themen schon mal bearbeitet. Und so kann man nicht mehr jede Woche einfach einen neuen Beitrag schreiben. Und so beschränke ich mich weiterhin erstmal wieder auf meine Cache-Erlebnisse. Also klar.
Tschüss.
Wo geht's hin? Als nächstes geht's wieder in Urlaub, dann kommt wieder ein Urlaubsbuch. Ein paar Megas sind vielleicht dieses Jahr geplant und ab und zu kommt immer mal ein Buch dazwischen, was ich rezensiere. Also ich habe nie wirklich ein richtiges Konzept, was will ich jetzt als nächstes machen.
Aber Lissabon hast du nicht verbunden?
Doch, aber vor 2 Jahren schon.
So lange ist das schon her?
Ich glaube schon.
Okay.
Und da habe ich festgestellt, da habe ich ja nur 4 Fotos oder so reingemacht in den Beitrag und wir haben 1000 Fotos geschossen. Ach nee, das kann ich nicht.
Du kannst gut aussortieren.
Ja.
Es gibt andere Blogs, die hätten dann 1000 Fotos eingesetzt und 2 Zeilen Text.
Nee, also mit dem Blog ist tatsächlich immer spontan. Ich schaue, was ist gerade so in der Szene los und wenn plötzlich ein Thema mich nicht mehr loslässt und denkt, da musst du drüber blocken, dann passiert es auch ziemlich schnell.
Also was mir sehr gut gefällt, ist, dass du nicht über jeden bist. Ich formuliere es um. Du schreibst nicht über alle Themen, die alle anderen haben.
Das eben, ja.
Weil das ist, momentan, das kommt hinzu. Ich finde es gerade momentan, dass es sehr extrem ist, dass irgendwann Groundspeak-Regeländerungen und dann kriegst du über den RSS-Generator, Aggregator, kriegst du 20 Mal ähnlich klingende Überschriften von 20 Blogs und jeder schreibt im Prinzip das Gleiche.
Das ist ja genau auch mein Ansporn oder meine Priorität. Ich habe schon oft gesehen, wenn Leute immer wieder was schreiben, warum soll ich denn auch einen Beitrag schreiben? Das wissen die Leute ja alles schon. Deswegen dauert es bei mir manchmal auch länger, bis wirklich ein ordentlicher Beitrag kommt, weil ich wirklich was Neues finden will, weil ich was schreiben will, was die anderen noch nicht gesehen haben. Dann kommen sie auch auf meine Seite.
Also schreibst du von Herzen?
Ja.
Würde ich jetzt so mit 3 Worten sagen.
Nicht einfach nur, um irgendwas zu schreiben, sondern genau.
Wie kommst du zu den Gastschreibern, die Gastautoren? Bieten die sich an? Oder?
Nee, ich frage den manchmal, wenn ich das Thema dann wirklich interessant finde, wie letztens die Marke, die München-Venedig-Wanderung, das könnte ja viele interessieren. Das würde ich selbst wahrscheinlich nie machen, also frage ich dann, würdest du dazu mal was schreiben? Und der kleine Schachwitzer hat ja auch schon öfter geschrieben. Der reist auch sehr viel rum, was ich selbst nicht schaffen würde, was echt interessant ist. Der war auch ein Chernobyl. Dann möchte ich immer, dann haben die anderen Kescher verdient, das auch zu erfahren, was er da erlebt.
Möchtest du da mal hin?
Weiß ich nicht.
In dem Zwiespalt nehme ich auch.
Ja, das ist...
Chernobyl. So, der Kopf sagt, ist eigentlich richtig dumm, da hinzugehen. Und der Körper sagt aber, schon geil, mal zu gucken.
Aber fürs Gucken reichen Filme und Videos.
Ja, das stimmt auch wieder. Das hat ja der.
Also.
Der Lost Place
Typ mit den. Ich sage mal, Nothing But Stones war eine Scheißgeschichte, einfach, also von der Gefahr her, weil du halt die ganzen Steine da hast. Aber ich kann einschätzen, wenn ich da irgendwo falsch umknicke. Falsch laufe, breche ich mir das Bein, im dümmsten Falle sterbe ich vor Ort.
In Tschernobyl kannst du die Gefahr nicht sehen.
In Tschernobyl laufe ich irgendwo rein und 20 Jahre später kriege ich irgendeinen Krebs und sterbe jeder nicht dran. Oder in 5 Jahren oder was auch immer. Also ich kann nicht abschätzen oder ich kann die Gefahr auch nicht sehen.
Du kannst es nicht sehen.
Ich kann bei Nothing But Stones immer sagen, okay, diese Steinwand ist scheiße, ich nehme die daneben. Bei Tschernobyl laufe ich in die Wolke rein oder nicht. Und da kann der Scout, der mich da rumfühlt, dreimal irgendwie da schon groß geworden sein und mir sagen, ja, die Wolken sind immer da hinten und da nicht. Deswegen, also mir wäre es das Risiko nicht wert.
Ja, deswegen ist ja schön, dass andere darüber berichten und sich.
Stimmt. Ich guck's aber mit Spannung und gerne. Ja, also ich bin da ganz. Kathi, Souvenirkalender.
Immer wenn oben eine neue Frage anfängt, genau. Dann wieder mit Kathi.
Kathi. Souvenirkalender. Ich habe den Souvenirkalender entdeckt und wollte jetzt zum Beispiel wissen, gibt es denn zum Zito dieses Jahr ein Souvenir? Hab auf deinem Blog nichts gefunden.
Ja.
Ist dein Souvenirkalender ein Souvenirkalender mit dem, was in der Zukunft kommt? Oder ist es mit dem, was war? Oder ist es doch eher ein Eventkalender? Schwere
also
Frage.
Also klar, Events sind ja drin, weil es dafür auch Souvenirs gibt. Aber auch wie heute, der Australia Day steht auch mit drin. Es ist nur nicht so oft, dass es für sowas ein Souvenir gibt und dann fällt es nicht so auf in diesem Kalender.
Liest du das selber hin oder hast du dafür irgendwas gemacht?
Nee, ich mache es nur manuell. Ja. Okay. Also bald von Groundspeak feststeht, da und da wird es ein Souvenir geben, dann wird es sofort ergänzt und mit reingeschrieben.
Also kriegst du es von der Groundspeak-Seite mit oder hast du Quellen interner, wo es ein bisschen eher kommt?
Ja, ein rotes Telefon zu
dir. Ja, genau.
Ich habe eine Quelle, aber habe auch da versucht, die Quelle von dem herauszufinden und habe es auch nicht herausgefunden.
Okay.
Also scheint es vielleicht irgendwas Internes zu sein, der weitere Informationen von Groundspeak.
Also ich finde das eine spannende Sache. Also.
Naja, es gibt Groundspeak Volunteers, gibt es ja weltweit. Und das sind ja nicht nur Reviewer. Es gibt ja auch andere Übersetzer und ähnliches. Und die haben schon viel haben Informationen, die im Blick das Normalpublikum später kriegt. Also es gab da in Hamburg der sehr viele Sachen geleakt hat. Und
also zumindest ist, wenn Groundspeak irgendeine Neuerung hat und alle Blogs darüber berichten, dann schreibt der Presse Mensch von Groundspeak auch die Blogs an und schickt das vorher, bevor sie im Newsletter erscheint. Hatte ich auch schon. Aber da merkt,
ach so, du wirst angeteasert
vorher, ja? Ja, ohne dass ich jemals gefragt wurde. Und über meine Geocaching.com-Account-E-Mail kam es einfach.
Ja gut, du bist ein Geocaching-Blog. Genau. Du bist also ein Star.
Ja. Ja, und da bekommt man das schon immer, aber da gehe ich eben nie drauf ein, weil das tatsächlich das ist, was alle anderen Blogs ausschreiben. Da weiß ich, die Mail kommt und zwei Stunden später steht es in fünf anderen Blogs und sage ich, nee, da springe ich nicht auf aufs Pferd.
Okay.
Meistens sind die Neuigkeiten ja jetzt auch nichts, wo man groß schreiben kann, ja, oder wo man sich guckt, hm, das ist dann, ja, die Events werden auf der 1 gesetzt.
Ja.
Dann geht's los. Das ist ja viel mehr dann immer persönliche Meinung. Also es ist weniger Information als mehr persönliche Meinung. Obwohl das natürlich auch wichtig ist, dass irgendwie mal so Diskussionen entstehen. Aber es ist schade, wenn es halt immer so in eine Richtung geht. Alles scheiße, was Groundspeak macht, und früher war es besser.
Meistens.
Also, Souvenirkalender immer. Souvenirkalender immer aktuelle Informationen, die ich gerade habe. Versuchst du aktuellen, okay, Möglichkeiten, wird sofort reingeschrieben. Wie gesagt, für besondere Tage. Okay. Kommt auch meist erst so 6 Wochen vorher oder so vom Groundspeak.
Na gut, ist aber ein Zeitraum, der eigentlich ausreicht. No.
Der Blog, hier der andere Berliner Blog, GC
Online,
Geocaching Online, die wollen ja, oder der hat ja jetzt auch eingeführt, so einen Eventkalender für Berlin und Brandenburg. Die liest er auch im Prinzip händisch ein. Und da bin ich gespannt, wie lange er den Spaß mitmacht, weil ich denke, das ist...
Es ist sein Sohn, der noch ganz viel Fable dran hat.
Jetzt ist aber die Frage, also da habe ich ja früher die Seite von Xylanthrop genutzt. Vielleicht kennt ihr den noch. Der hat das ja nicht, der hatte das ja nicht manuell eingelesen. Er hat auf die Datenbank zugegriffen, aber er hat ja auch jetzt seine Probleme mit Groundspeak bekommen. Sowas wäre cool. Das habe ich. Aber mittlerweile gibt es ja von Groundspeak das eigene Feature, das zeigt, welche Events demnächst stattfinden, in welchem Umkreis. Wenn du es auf deiner Startseite siehst. Ne?
Und das, diese 100-Kilometer-Radius ist aufgehoben. Also, dass du da so ein bisschen weitergehen kannst. Ja. Also, auf dieser Event-Seite. Auch bei den eigenen Pocket-Queries.
Da ist die 100-Kilometer.
Die Notifications, da haben sie noch nicht geändert.
Okay.
Aber auf der richtigen Dashboard-Seite, das kam im Rahmen von diesen Dashboard-Änderungen.
Ist ja ein Grund, warum wir dieses Event hier nicht mitbekommen haben. Ne?
Die wurden eingeladen.
Ja, naja, aber ohne die.
Kathi.
Kathi. Statistik 2015 zu 2011 hast du so schön verglichen. Resümee gezogen. Kommt sowas nochmal?
Ich weiß gerade nicht, worauf du dich beziehst.
Du hast so eine schöne...
Ich habe Obi gezogen, deinen Blog.
Nein. Das stimmt nicht. Ich habe den Blog gelesen, als ich selber noch gebloggt habe.
Ich hatte zum Beispiel mal dieses Werden wir immer mehr.
Nein, du hast... Geocaches in Großstädten war das.
Ach, das mal. Oh ja.
Und das war so eine schöne Statistik, obwohl ich ja Antistatist bin.
Ja.
Genau. Kommt das nochmal? Es ist jetzt, also du hattest hier einen Abstand von 4 Jahren, 2011 war die offizielle von Groundspeak. Du hast das 2015 gemacht, mit akkurater Recherche.
Ja, noch ein Jahr Zeit.
Ja, genau, wir haben jetzt 18 und 19, kommt was?
Ein Tag Recherche, ein Jahr Recherchearbeit.
Ein Jahr, genau.
Ja, ich habe auch viel Project EC dazu.
Wie aufwendig war das? Wie viel Zeit hast du? Ja.
Also mit Project EC und mit GESAG und mir Pocket Queries erstellt und runtergeladen und verglichen. Es ist ziemlich
Wie viel Interesse hast du da reingesteckt, um das überhaupt zu erstellen? Wolltest du das oder war
ja,
dir
das? Ja, das kam ja von mir.
Ja?
Ja.
Weil ich also, hätte so gedacht, das ist mir zu bieder. Das würde mich.
Mathematik studieren.
Ja. Das hatte ich glaube ich auch in den Beitrag geschrieben. Da war ich halt in Berlin zum Vorstellungsgespräch und wollte einfach mein Cache suchen und war schauen, wieso ist hier keiner? Da ist doch Berlin. Und ich fand Cache schon zu verwöhnt oder was auch immer, dass ich alle 160 Meter da einen Cache finde. Und da hat mich das einfach dann interessiert. Ja, wie ist es dann in anderen Städten? Kam mir das nur so vor oder kann ich das wirklich beweisen? Dann ist das nämlich auf die andere Statistik eingegangen. Ich hatte ja nun mal diese Analyse der Nutzerzahlen gemacht von Geocaching.com. Werden wir immer mehr. Das war nicht so aufwendig. Also da hatte wirklich eine mathematische Analyse gemacht und versucht, eine Funktion zu ermitteln, um einzuschätzen, wann sind wie viele Geocacher auf der Welt.
Okay. Ah gut. Ja, kommt da auch was Aktuelles?
Ich weiß nicht. Ich
muss ja irgendwie reinschwenken, ne?
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn ich damals eine Analyse getroffen habe und eine Annahme oder gesagt habe, es könnte da hinlaufen und wenn es jetzt nicht mehr funktioniert, dann widerlege ich mich selbst.
So eine Schlimme.
Ja.
Kannst du dich neu widerlegen, dann kannst du neue Theorien aufstellen.
Ja. Aber auch so denke ich, ich habe ja damals behauptet, dass es abflacht, dass es langsam wieder weniger geht.
Das ist aber so.
Ja. Denkt er auch, ja? Der große Hype ist wahrscheinlich vorbei.
Es gab noch andere Analysen jetzt. Also JR hat zum Beispiel jetzt irgendwie so mal so ein Ding rausgehauen, wo er da sich auf irgendwelche Quellen berufen hat. Und im Prinzip ist der Tenor dahin. Oder hin. Also das ist so. Ist. Du bist hier.
Ja.
Kathi.
Kathi, die Witzeabteilung ist hier eingeschlafen. Hast du keine Ideen?
Der Obi hat recherchierst du keine Witze?
Genau, ich habe sie ja auch recherchiert. Ich habe sie ja nicht selbst geschrieben. Ich dachte nur, weil überall immer mal wieder was aufklappt, ich fasse die mal alle zusammen.
Ja.
Und dann dachte ich, jetzt soll mal was kommen. Jetzt können ja die User mitarbeiten, damit ich diese Sammlung aufbaue. Aber es kam kein...
Da haben wir aber einen wichtigen Punkt.
Es kam kein einziger Input. Ja,
du möchtest hoffe, also gerne...
Ja.
Das ist nicht witzig, ja. Das ist Kampf.
Ja. Bist du ein neuer, jetzt mal einen Witz beisteuern.
Bist du ein neuer aufstrebender Stern am Geocacher-Comedian-Himmel?
Nein, ich glaube nicht.
Warum nicht?
Ach so, Lars und ich haben unseren eigenen Humor, den versteht nicht jeder, oder?
Oi. So, nun plaudert doch.
Mathematiker unter sich jetzt.
Ich bin gar kein Mathematiker.
Nee, er
macht
den
Immobilien.
Ach so. Du hast also was Richtiges gelernt. Oh, Entschuldigung.
Nein, natürlich nicht. Ja gut, also das ist so eine Abteilung, die ist halt da, die ist mal entstanden und die ist halt noch da.
Ja.
Okay.
Um vielleicht auch zu zeigen, dass dieser Weihnachtswitz, der jedes Jahr rumgeschickt wird, schon ewig da ist.
Aber der hat einen langen Bart.
Der hat echt langen Bart.
Findet jedes Mal auf Facebook Zuhörer ohne Ende und alle freuen sich im dreistelligen Bereich.
Ja, genau.
Naja, die nachwachsenden Cacher, die müssen ja auch.
Ehrlich?
Das ist die Sache mit der Vergesslichkeit.
Ja.
Die Leute vergessen
sich. Ich dachte, das wird gar nicht mehr. Meinst du, die hauen sich dieses Jahr feierlich weg? Nächstes Jahr haben sie sich wieder verdattelt, also das Jahr.
Ja. Ja.
Okay. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann aber wieder reingegangen.
Der du bist dran. Mit
genau. Du hast und jetzt auch mathematisch gesehen, ist ja so eine Assoziation, wenn zwei Leute in einem Raum sind und drei den Raum verlassen, muss eine wieder reingehen, damit der Raum leer ist.
Du hast deinen Blog umgestellt von WordPress.com auf direkt warum und würdest du es wieder tun?
Ja. Okay, es fing erstmal an mit der Domain. Ich hatte ja immer kati1988.wordpress.com. Ist jetzt nicht so gut werbetauglich, wenn sich die Domain schnell einprägen soll, damit die Leute darauf gehen. Da habe ich dann von mehreren die Empfehlung bekommen, besorgt ihr meine eigene Domain. Das hatte ich erstmal noch, nur die eigene Domain. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, bei WordPress.com ist man dann doch ziemlich eingeschränkt. Und wenn es nur um sowas geht, dass ich die Spaltenbreite meines Textes ändere. Man muss da sein vorgefertigtes Design verwenden bei WordPress.com. Und ich habe jetzt WordPress.org als Software hinter meinem Blog laufen und kann selbst das Theme manipulieren.
Hattest du da auch mal diese Werbezeile unten drunter? Kann das sein, dass unter dem
Blog... Ich. Ja, da war auch eine automatische Werbung, auf die ich keinen Einfluss hatte.
Weil es gibt ja noch jemanden, der hat das, weiß ich nicht wer, noch ein Geoblog? Nordic Style, weiß ich nicht, der kommt immer so mit Strich, 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 jetzt folgt eine automatisch eingefügte Werbung, für die übernehme ich keine Garantie. Weil ich halt dieses Gratis-Angebot nutze.
Ach so, ja genau. Und man darf auch keine eigene Werbung schalten, wenn man WordPress.com nutzt. Das ist gegen die Regeln von Com, weil die ja ihre eigene Werbung
schalten. Schaltest du da?
Ja, ich schalte Werbung. Du hast wahrscheinlich Adblock, dann siehst du es nicht.
Okay.
Ja, ich schalte Werbung, weil mal so die Idee war, dass ich das, was ich für den Server ausgebe, für die Domain wieder reinhole. Aber es funktioniert
themenbezogen
nicht.
Oder themenbezogen oder Google?
Google. Aber ich könnte es einschränken.
Na gut, Zielgruppen orientieren.
Ja, aber ich kann auch sagen, zeige zum Beispiel keinen pornografischen Inhalt oder so. Also ich kann.
Hast du das nicht gesagt? Also ich würde immer mal nochmal.
Ja, aber ich kann tatsächlich auch vorher auswählen, auch wenn schon benutzerorientiert ist, kann ich trotzdem noch einschränken, welche Kategorien er nur anzeigen darf.
Okay.
Also du hast keine Kauflinks von diesem Riesen.
Von Amazon?
Anbieter.
Hatte ich. Ich habe es jetzt rausgenommen, weil es absolut nichts gebracht hat.
Echt?
Also. Bei Amazon bringt.
Ich muss immer mit
Obi Amazon reicht einkaufen. Es nämlich nicht, wenn man raufklickt, sondern da müssen die Leute auch kaufen. Ja, ist ja schön, wenn 100 Leute raufklicken, aber wenn sie nicht kaufen, kriegt sie nichts kost. Nein.
Nein, es gibt einen Link, da ist egal, was sie kaufen.
Das ja, oder? ja, egal, was sie kaufen, aber sie müssen was kaufen.
Ja, wer auf
für,
Amazon
Klick,
geht,
für den einen Klick gibt es nichts.
Und bei Google kriegst nicht, du für den einfachen Klick ja schon was.
So. Aber wer auf Amazon geht, kauft doch was, oder?
Nee.
Nee?
Ich schon, deswegen nutze ich mal fleißig deinen Link.
Ja, das habe ich schon gemerkt.
Ja, siehst du, ich werde ihn zum Millionär machen.
Du hast bestimmt gemerkt, dass wir nicht mehr bei Amazon kaufen.
Wer?
Du? Ja, ich.
Ja, also es nützt nichts, wenn sie mir den Link anklicken und danach nichts kaufen. Ja, dann sollen sie lieber was anklicken, wo gleich der Klick was bringt.
Ist der technische Aufwand größer geworden dadurch?
Nein.
Also das wohl, hängt davon ich frage mich, so ein bisschen, warum nutzt man WordPress.com? Das war so, ist so ein bisschen der Hintergedanke. Also ich habe bis heute nicht verstanden, weil ich auch der Meinung bin...
Um keine Gedanken machen zu müssen.
Aber das hast du doch mit normal WordPress auch nicht groß, oder?
Du musst es trotzdem erstmal installieren. Auf deinem Server.
Okay, gut. Okay, gut, ja. Also doch ein bisschen, Backup und so zustellen. Genau, so ein bisschen technische Kram. Ja, dafür habe ich
die Maschinenraum. Was bei mir vielleicht schon so mit...
Was haben wir den Maschinenraum?
...mit reingeboren ist in meinem Aufwachsen, weil ich immer schon mit Computern zu tun hatte.
Das hat mein Provider alles gemacht. Doch, mir im Garage gemacht.
Ja,
das hat aber auch Geld gekostet.
Und ich hatte auch schon, wir hatten es ja heute schon mit Informatikunterricht, ich habe auch HTML in der Schule gelernt.
Ich habe einen HTML-Editor dabei.
Ja.
Aber du bist doch schon genauso lange aus der Schule raus wie wir. Also ja, nicht ganz, aber ehrlich, in der normalen Schule?
Ja.
Was heißt in der normalen Schule? Wohl sonst?
Na Mann, nein.
Auf einem Gymnasium.
1, 2, drück den Taster.
Nein.
In der Schule, 1. bis 10. Klasse.
Ja, ich dachte mal, Informatik, du nicht?
Ja, aber da ich kein HTML gelernt.
Ja, wir hatten probiert.
Aber ich bin 10 Jahre älter als du, das könnte sein, ja.
Ich aber auch nicht.
Ich hab's noch kein HTML wahrscheinlich.
Es gab's Turbo Pascal. Du hast noch Bügel gelernt in der Schule.
Nein, wir hatten auch Informatik, aber... Also wir hatten auch Informatik, aber der konnte uns nichts beibringen. Wir haben 16-Bit... Grafik gehabt mit 12 Farben.
Also die hatten den ganzen Standard, also hier, das ist EDV, EVA-Prinzip, Eingabefarbe und ganz
nichts, Bild. Gar nichts. Wir haben da Zack McCracken gespielt. Das war unser Informatikunterricht.
Ach, Robi.
Ja, ich werde witzig.
Ich
du bist gut im Zack McCracken.
Sehr, sehr.
Ich habe im Vorfeld bei meiner Recherche letztes Jahr hast du den Liebster Award mitgemacht.
Ja.
Da hast du den letzten Passus, der drin war, hast dich eben sehr statistikkritisch geäußert.
Ja, also ich mag nicht diese
und
Statistik.
Deswegen kam so meine Frage, weil das bei dir am Blog, finde ich, noch nie so richtig Thema war. Also jedenfalls, was ich gelesen habe.
Also ich würde nur jetzt nicht so verallgemeinern, dass ich Statistik nicht mag. Ich finde sie interessant, aber ich... Ich gehe nicht mein Leben danach aus.
Es gibt andere Blogs, die zum Beispiel eben statistikkritisch sind und im Prinzip jeder zweite Blogartikel geht irgendwie in die Richtung, dass wir alle viel bessere Menschen werden, wenn wir auf die Statistik gucken würden. Oder das kann man beliebige Themen abwälzen. Es gibt Blogs, die machen das mit Qualität, es gibt Blogs, die machen das mit, weiß ich nicht, früher war alles besser, keine Ahnung, aber halt bei dir, dieser letzte Absatz, diese Passus halt, Statistik ist nicht so schön. Und das ist halt nicht thematisiert. Das fand ich interessant.
Ja.
Das ist mir aufgefallen. Irgendwas so.
Ja, weil es ja trotzdem jeder so machen soll, wie er möchte.
sagen alle. Trotzdem kommt dann immer der Aber und dann kommt der belehrbare Zeigefinger. Hm. Du bist Event-Owner.
Ja, mehrfach.
Du warst schon mehrfach Event-Owner. Hm. 9-mal.
Okay.
Wonach orientierst du dich bei den Themen, bei der Event-Themenwahl?
Ähnlich wie mit meinen Blogbeiträgen. Ich möchte nichts machen, was es schon mal gegeben hat.
Okay.
Also da hasse ich diese Statistik-Events. Dann einfach kommen, wir treffen uns 30 Minuten und fertig. Das ist sowas, so ein Event wird es von mir nicht geben.
Okay. Ja, sehe ich ähnlich. Ich versuche immer so ein bisschen bei den Events, was ich bzw. wo ich mit drinstecke, eben mit ein bisschen Mehrwert mit anzubieten. Aber wir hatten dann letztes Jahr diesen Fall, diese Mia-Hyde-Geschichte. Wo dann plötzlich gab ja diese Freundesliste, wo der Punkte sammeln musste und plötzlich gab es die Option, du musst ein Event veranstalten und Event besuchen auf den Tag. Und das ist plötzlich, die Zeit lief ab zum Event anmelden und wir haben dann, glaube ich, den letzten Abend, wo das noch möglich war, 14 Tage vorher, haben wir dann aus der Not heraus, weil in Cottbus und weit und breit kein Event davor angesehen war, eben für das Souvenir noch ein Event aus dem Boden gestampft. Das war eigentlich ein Souvenir-Event. Praktisch haben wir uns irgendwo getroffen, haben gegrillt. Das war also doch schon mehr als die halbe Stunde noch einfach nur einen Tag und Danke sagen und so weiter. War eine schöne Geschichte. Und da hatte ich jetzt irgendwie, dass du da auch irgendwie so ein bisschen ein Ziel vor Augen hast oder irgendwo immer mit hingehst.
Weil ich einfach eine Idee habe. Es muss eine spontane Idee aufkommen und dann setze ich es um.
Dieses erste Berlin-Event?
Ja, da dachte ich, es muss irgendwas mit Berlin zu tun haben. Und deswegen war es irgendwas mit Bärchen. Und zu sagen, ich bin in Berlin. Ach, das war eigentlich, das hat man nicht, also ist doch eine süße Idee geworden, aber ich hatte eigentlich was anderes vor.
Na, nur erzähl doch mal.
Nein, also wenn man durch Berlin geht, sieht man ja überall diese Buddybären.
Das sind diese großen, 2 Meter hohen
zwei
Viecher.
2 Meter hohen Viecher, die angemalt sind und immer
und
anders.
Und die Ende immer so genau. Und aussehen, als wenn sie überfallen werden.
Ja, und groß da dachte ich, das wäre eigentlich cool, wenn die Geocaching-Community gemeinsam so ein Bärchen bemalt. Der dann vielleicht vom Geocaching-Shop dann gestellt wird.
Okay.
Für Zeiten. Das ist so eine gemeinsame Aufgabe. Dann habe ich geschaut, wie teuer so ein weißer Bär kostet. Ist 1200 Euro. Okay. Und dann dachte ich, nur mal schnell ein Event zu machen und das vielleicht auszulegen, ist vielleicht auch zu viel. Dann dachte ich weiter, naja, vielleicht, es gibt ja auch die kleinen Varianten von diesen Bären.
Mhm. Diese Porzellan.
Ja. Hm? Ja, vielleicht sind die auch auf Glasfaserverstärkten Kunststoff, da sind ja auch die anderen, aber. Und die Größe hier, vielleicht 30 cm, kosten 60 Euro. Das wird auch kein Casher ausgeben, um so ein Bärchen zu bemalen. 60 Euro.
Das wäre effektiver gewesen, um großen Bären zu kaufen. Da hättest du viel mehr Bär für dasselbe Geld gehabt.
Ja, ja, wahrscheinlich. Vielleicht reichen die 1200 auch gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber gut. Und dann dachte ich, was kann ich machen? Kann ich selbst Bärchen herstellen?
Kann ich einen befreundeten Jäger fragen, ob wir Bären
jagen? Echt viel mit beschäftigt. Ich habe nach einer Form geguckt, habe bei einem Arbeitskollegen auf dem Schreibtisch einen coolen Bären entdeckt, der, egal wie man ihn hinstellt, er steht immer, ob auf einem Fuß so oder auf dem Kopf oder so, so ein schönes Gleichgewichtsbärchen. Den wollte ich nachbauen. Mein Kollege hat einen Silikonabdruck gemacht und ich habe ihn mit Gips nachgegossen. Und nach 5 Bärchen habe ich aufgegeben, weil immer irgendwo eine Luftblase oder irgendwas war, sodass das Gleichgewicht nicht mehr gehalten konnte. Also ich dachte, war eigentlich cool, aber es hat alles nicht so funktioniert. Und irgendwann habe ich nochmal weiter im Internet recherchiert und habe endlich dann so ein Sonderangebot entdeckt, denn ich ganz viele davon hole, so eine Porzellanbärchen. Sodass dann nur 2 Euro pro Stück waren oder so und habe dann Porzellanmalstifte geholt und jeder malt. Und dann denke ich immer, ach schön kinderfreundlich, richte die Events auch so schön ein, dass es zu einer kinderfreundlichen Zeit ist. Und dann kommen immer keine Kinder und die Erwachsenen sitzen im Park und malen die Bärchen an.
Die Kinder wollen nicht mit zum Fischen.
Nee, ich weiß auch nicht.
War die Aktion nicht von der Stadt viel? Also diese Bären sind die nicht von der Stadt kofinanziert? Also ich kenne die aus Cottbus. Das Cottbus hat ja einen Krebs als Wappentier.
Ja, stimmt.
Und die haben diesen Krebs umgegeben und haben Firmen angefragt, wer wer so einen Krebs im Prinzip sich hinstellen will. Und die haben das, wenn sie eben nicht ihre Belegschaft dazu motiviert bekommen haben, aus eigenem Interesse diesen Krebs anzumalen, haben die das an, ich sag jetzt mal, Behindertenwerkstätten abgegeben.
Ach so, nee.
Also ich habe zum damaligen Zeitpunkt gerade irgendwo gearbeitet, da haben sie eine ganze Horde von armen Angestellten dazu genötigt. Die mussten diese Krebse, sie durften diese Krebse gestalten.
Ist ja cool. Nee, in Berlin scheint eine private Firma zu sein und nur jede Firma, die es sich leisten kann und was auf sich hält, stellt sich so ein Bärenvolk vor die Tür.
Okay, dann scheint es ja mehr so ein Marketing, also so ein Prinzip, wir können diese
Marke verkaufen.
Buddybär steht ja für Toleranz. Ich kann Toleranz vermitteln. Da geben wir ein Symbol weiter. Auf der Goldfock stehen wohl auch welche.
Großen Schiff, ne? Die, wo immer die Angestellten vom Boot fallen und dann nicht mehr
gehen. Ja,
okay, dafür haben sie einen Bären.
Ja.
Solange der Bär nicht runterfällt, der Bär war
teuer. Aber für mich ist das, weil ich so überlege, wenn ich neu in Berlin war, woran denke ich, wenn ich nach Berlin fahre oder so, diese Bärchen fallen schon überall auf.
Was sind mit denen geworden, die bemalten Bären? Von dir?
Haben sie mitgenommen, also ja, sie konnte jeder mit nach Hause nehmen.
Hast du
es gab ein Gewinnspiel und eine Auslosung und also Bewertung, was sind die schönsten Bärchen, andere Dinge verlost.
Du hast ein Auge quasi für Gewinnspiele. Du bist öfter in irgendwelchen Jurys drin. Wie bist du auf die Idee für dein TV gekommen? Also für dein...
Mein Logo.
Nicht dein Logo. Ich darf es nicht spoilern, wenn ich es jetzt laut sage, dann ist es doof.
Das ist die Katze.
Du hast Tokens.
Ja.
6 Stück an der Zahl.
Ach die, ja.
So eine kleine. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Was, wie die Lösung ist oder nee?
Wie du darauf gekommen bist, das so gestalten zu wollen. Oder gestalten zu lassen.
Also ich habe
irgendwann mal mit dir Kontakt gehabt. Ja. Ich glaube, wir haben Woodies getauscht oder sowas. Dann habe ich einen Brief zurückgekriegt und da waren diese Dinger drin.
Ja,
und ich gucke das drauf und dachte mir, hey, das könnten ja fast sein. Hab die mal so angehauen und dachte mir, ja stimmt, da kommt was Sinnvolles bei rum. Und das fand ich sehr cool.
Ach, wie Ideen halt so entstehen. Ich eigentlich erstmal, ich habe ja die normalen großen Token, ne?
Die grünen mit der.
Zum Beispiel, es sind schon vier Farben oder so draußen. Und irgendwann hatte ich aber bei anderen, bei Tokentausch, diese Nanotoken gesehen. Die heißen Nanotoken, da ist ja echt niedlich, das will ich auch haben. Und ich glaube, bei 6 Stück gab es nämlich einen Sonderpreis von Mario.
Alles klar.
Ja, ja, oder immer drei.
Bravo, ein Schnippchen. Also, oder Mario.
Drei, sogar drei kleine alles Token gut. Zum Preis von einem großen Token oder so. Und dann nachher muss ich 6 machen. Und hatte nur überlegt, was mache ich damit jetzt? Einfach nur 6 Token. Denke ich immer, ach, da muss ein TB-Code drauf. Und es passt ja genau mit 6 Stellen. Also
ich habe den auf der Watch, ich freue mich immer, wenn dann so irgendwie, ich habe das jetzt 1000 Jahre vor mich hinliegen gehabt und jetzt fiel mir gerade auf, ja. Ich könnte ja mal irgendwann mal gesagt, das ist ja das und das und so.
Ja.
Das fand ich ganz cool.
Ja, hatte ich, ja, gut.
Du bist von Dresden nach Berlin gezogen.
Ja, noch nicht offiziell, noch nicht ganz.
Immer noch nicht? Wie lange wohnst du da schon? Du bist seit 2 Jahren, oder?
Ja, seit 2 Jahren arbeite ich da.
Und noch ohne Lars.
Hauptwohnsitz ist Dresden, Nebenwohnsitz Berlin und er wird immer hin und her gependelt.
Okay.
Das klingt nach Stress.
Ja. Es wird Zeit, dass es irgendwann aufhört, die Pendelei. Ja.
Mit Auto, Zug?
Bus.
Ja.
Flixbus.
Nein, Regiojet.
Regiojet.
Tschechische Firma.
Werbung für die Tschechen.
Ich mache hier Wetterwerbung für 5 Euro von Dresden.
Okay, aber du bist abhängig.
Na, ich fahre ja auch gerne mit Auto. Also, Lars fährt meist mit Bus und ich fahre mehr mit Auto.
Du fährst mit Auto hinterher.
Nee, das ist ja entweder er fährt nach Berlin oder ich fahre nach Dresden.
Was ist denn der, hast du irgendwie einen Unterschied entdecken können zu den von den Cash-Geschichten so in Berlin und Dresden? Also haben
alle ihre Macken.
Ich will es mal ein bisschen einleitender formulieren. Ich habe mal so den Eindruck als Außenstehender, die Dresdner sind doch so eine mehr so eine eingeschleifte Geschichte. Da gibt es zwar ab und zu ein paar Grabenkämpfe.
Ja, es gibt aber so viele Krüppchen und so viele Intrigen, ja? Untereinander.
Okay.
Wo, in Berlin oder in Dresden?
Dresden.
Ich hätte die Dresdner mehr so als eine Suppe gesehen und hätte so gedacht, die Berliner sind da mehr so ein bisschen zickiger aufeinander.
Gibt es überall seine Geschichten.
Hast du Unterschiede in D&T-Wertung festgestellt, weil das ist mir nämlich aufgefallen.
Dresden ist sächsisch. Kannst du das Listing nicht lesen?
Dresden hat mehr Mystery.
Wenn ich mit, nee, in D&T-Wertung, wir hatten letztes Jahr einen in Sachsen. Ich sage jetzt Sachsen. Bei uns in Peitz und der hat sich sehr darüber mokiert, dass die D&T-Wertung viel zu einfach ist für das, was er vorgefunden hat. Da gibt es Unterschiede zwischen Dresden, Berlin?
Nicht unbedingt. Ich hatte schon mal zwischen Dresden und Schleswig-Holstein mit T-Wertungen Unterschiede. Als ich da mein Cash in Schleswig-Holstein gelegt hatte, dachte ich, ist ja keine so hohe T-Wertung, aber die in Schleswig-Holstein wohnen ja auf dem flachen Land, für die war das schon eine viel höhere T-Wertung, als ich das für in Dresden wohne.
Ja, ja, genau.
Ich habe ihn auf eine Mauer gelegt.
Das korreliert mit dem Abitur.
Ja, es war so ein leichter Graben im Wald. Das habe ich genommen für 2 oder so und die wollten einen T3 haben. Ja.
Das kann man noch mehr verlangen. Ja. Einen Graben zu steigen.
Fahren Bäume da rum, dann machen sie da halt dreimal. Da kann man mit dem Auto nicht mehr ranfahren.
Ja. Klar, da gibt es regionale Unterschiede. Vielleicht auch mit den
Aber du musst den Wind auch mit einberechnen.
Ja, Tee
wohl. Also eigentlich hast du im T1 gar nicht. Sobald es draußen ist.
In Berlin ist mehr Smog.
Ich finde, Lars kennt sich sehr, sehr gut aus als Nicht-Kescher.
Ich bin aus dem Norden.
Er fängt jetzt an, von T-Wertung zu reden. Ne?
Ja, da kennt er sich schon aus.
Also Lars ist...
Also sein Nickname ist Plus Lars, ne?
Okay.
Deshalb kann ich auch eigentlich gar nicht alleine cashen.
Ja, also immer Plus Lars.
Dann du kriegst immer den Auftrag, die Dose ist irgendwo da hinten, du gehst jetzt hin und holst die Dose und dann machst du das einfach.
Ja, so kann ich arbeiten.
So kann ich arbeiten, das ist gut.
Na, er kann ja auch wirklich gut klettern. Mal ist gut bei Bernau. Ja, bei Bernau haben wir Bunker-Caches gemacht. Und der Bonus ging runter in die Erde über so Rohre. Wir haben alle nur geguckt, haben uns nicht getraut. Lars, zack, steigt rein, kletter, 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 hier ist die Dose. Okay.
Ruft Maxe.
Ja. Wen soll ich mit einladen?
Genau.
Andere sind da mit Kletterseil und so.
Also bist du gar nicht so,
und er kann einfach
so ohne Cash. Du bist so mehr der Mitcasher.
Der Mitcasher, ja.
Naja, mit der, wie nennt man das sonst? Naja, ne? Der Mitkescher.
Es gibt noch bösere Wörter.
Ich habe ihn darum gebeten, weil mir das wichtig war. Er war letztes Jahr allein in Barcelona dienstlich. Und da habe ich gesagt, ey, wenn du schon in Barcelona bist, find wenigstens ein Statistik.
Aber du stehst nicht drin, oder?
Nein, ich stehe nicht drin. Es war wirklich nur für seine Statistik, dass ich sagen kann, du, dann kannst du mal sehen, du warst
da. Du hast dich nicht mit eintragen lassen?
Nein, sowas mache ich nicht.
Aber ihr seid doch ein Team. Nee.
Sie hat ihn dann für mich gelockt.
Im Ernst?
Genau, ich habe mich mit seinem Account eingeloggt und habe ihn für ihn gelockt.
Ich hätte jetzt fast gesagt, er holt sie aus der Scheiße. Aber
nein, das gibt's nicht.
Ihr müsst nach Barcelona.
Damit ich es auch dann habe.
Ja. Also ihr habt schon richtig zwei Accounts.
Ja.
Okay. Hm? Nee, das ist ein Team. Genau, einen dritten Anleger als Team.
Sie hat einen TJ, wenn er mit ist. Sie braucht ihn nicht mal anrufen, sie kann ihn ansprechen. Du, lag der hier?
Ja, genau.
Wie war denn die Umstellung vom Student zu Job bei dir? Also du warst lange Student in Dresden, warst glaube ich...
Ja, ich habe ja aber promoviert.
Also ich habe ja nicht, ich hab ja nicht deine Statistik hinterher geschnüffelt, jedenfalls nicht offiziell. Wenn man sich das so anguckt, du hast ja in Dresden, warst du noch wesentlich aktiver als in Berlin, als jetzt in Berlin.
Ach so, das ja auf jeden Fall, das macht einen Unterschied. Diese
Umstellung. Was hast du denn jetzt gedacht?
Nee, also, ich habe jetzt nicht, schon wieder nicht so ganz Geocaching gezogen gedacht. Ich dachte generell.
Nee, war so.
Weil ich habe ja, als ich promoviert hatte, hatte ich ja schon schneller an der Uni. Da habe ich schon gearbeitet. Aber schon trotzdem noch freier. Und für mich, also wenn man für sich seine Doktorarbeit schreibt, kann man sich die Zeit einteilen, wie man möchte. Ja, und jetzt bei der Arbeit so 40 Stunden die Woche. Ich bin jetzt irgendwie mehr eingespannt. Und es ist auch viel stressiger. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause und bleib dann gerne einfach liegen und gehe nicht nochmal raus. Dann kommen natürlich doch die Kontakte hinzu, wenn du erstmal alleine in eine große Stadt gehst. Wer geht jetzt mit dir cachen? Du musst erstmal wieder deine Leute aufbauen, mit denen du dich regelmäßig treffen kannst, die auch mit dir auf Cache-Tour gehen. Weil so ganz alleine, manchmal noch geht's in der Stadt, aber...
Bist du ganz alleine ins eiskalte Wasser gesprungen?
In Berlin? Ja.
Ja. Ohne drumherum Umfeld?
Ohne Umfeld, ja.
Echt?
Und da hat das Geocaching aber viel geholfen, weil ich konnte gleich in den Lost Place Shop, in das Geocaching Café in Berlin, da habe ich schon die ersten Leute getroffen, dann natürlich die Events und so lernt man die ersten Leute kennen. Ja. Und jetzt habe ich tatsächlich schon wieder ein paar Cache-Kumpels hier in der Nähe, wo man nach dem Feierabend noch fragen kann, gehen wir nochmal eine Runde. Das muss ich halt erst wieder aufbauen.
Wie sieht die Home-Zone aus in Berlin?
Gut. Also,
die sieht noch gut aus, das ist noch viel
also
zu holen.
In Berlin kann man mich natürlich nicht den Anspruch haben, ganz Berlin leer zu cachen. Auch der Bezug ist ziemlich groß. Ich habe mich jetzt auf meinen Stadtteil bezogen, auf Westend. Ja, und ich glaube, es fehlen noch 5 oder 6. Dann habe ich Westend fertig. Dann sind das alles voller Smileys, dass ich das erstmal als Home so definiere. Dass ich hier OpenStreetMap gucke, wo ist die Stadtteilgrenze? Das
wie viel ist das ungefähr im Radius kilometermäßig? 3?
Ja, 3 vielleicht.
Wie sieht es bei dir im Hals aus?
Alles gut. Alles Smileys.
Ehrlich?
Ja.
Hast du die Lastensvision dann hinterher weitergemacht?
Ja. Damit ich sie mit dir nächstes Jahr machen kann, also dieses Jahr machen kann und du mich als DJ dabei hast. Ich bin sie gelaufen. Ich bin sie gelaufen. Vorbildlich.
Kathi.
Falk.
Dein liebster Award-Beitrag.
Ja.
Du hast gesagt, du hast noch viele andere Hobbys außer Geocaching.
Ja,
viele. Ich glaube, da kamen sogar viele spannende Hobbys. Da gab es noch ein Adjektiv dazu. Jetzt bin ich gespannt. Du bist, jetzt kann man ja mal sagen, du bist sogar Doktor? Doktorand? Nee, was? Doktor? Doktor. Ist das geschlechtsneutral? Ja, nicht Doktor. Wie ist dein offizieller Titel? Doktorin?
Doktorierum Naturalium. Das ist lateinisch.
Steht das in der Zulassung?
Aber in Mathematik oder
wie heißt das dann?
Der Naturwissenschaften heißt es eigentlich.
Okay.
Ich sage immer gern, vor Hitlers Zeiten war es auch Doktor der Philosophie. Dann gab es irgendwie einen Umbruch, wo man auf der festen Annahme war, Mathematik gehört zu den Naturwissenschaften. Okay. Kann man sich heute immer noch streiten. Ich bin dafür, es müsste einfach einen Doktor Mathe geben. Einfach Doktor der Mathematik, weil man das
in
keine
Kategorie steht. Steht da jetzt in deiner Autozulassung ein Doktor davor?
Zulassung im Auto? Nee.
Schade.
In Ihrem Blog, im Impressum.
Ich finde das immer so cool, wenn bei uns
wenn bei mir Kunden kommen und da steht ein Doktor, das finde ich immer schon cool.
Also auf der Krankenkassenkarte habe ich als erstes angepasst und das ist auch cool.
Du bist dann ja auch der Doktor.
Genau.
Dann fragt der Arzt immer, was können wir denn für dich tun? Sie haben da bestimmt schon eine Diagnose gestellt.
Nein, so nicht. Das wissen Sie.
Fünf.
Nein, aber man wird, ich habe das Gefühl, seitdem ich es habe, werde ich eher aufgerufen und die Schwestern machen dann einen auch respektvoller. Das ist ganz komisch. Weil
oh, wir brauchen Doktorzähler. Wir brauchen dringend Doktortitel.
Und man kommt immer ins Gespräch, weil der Arzt als erstes fragt, worin haben Sie denn Ihren Doktortitel? Und schon ist das Gespräch gestartet.
Mathe. Ich dachte,
das ist zu Ende.
Ja.
Fußpilz, gehen Sie weg jetzt, auf jeden Fall mehr.
Ja, nee, und andere Hobbys, klar, Mathematik ist eines der größten Hobbys, war schon immer. Von klein auf eigentlich.
Wie bist du denn zu Mathe gekommen?
Nein. Wie bist du zu Autobahn gekommen?
Das
man bleibt mag's oder das, nicht?
Nein, wie bist du aber zu Mathe? Zu Mathe ein Febel kriegen ist doch.
Ich hatte dann eine Mathe-Olympiade mitgemacht, immer wieder.
Salat.
Hatte dann auch neben der Schule eine Mathe-AG, eine Arbeitsgemeinschaft, wo ich auch zusätzlich Mathe gemacht habe. Ja. Und dann natürlich Mathe
war
und
Physik. Das Allgemeine-Ding war ein bisschen dicker.
Es hat sich einfach so durchgezogen.
Tafelwerk mit 10 extra
Seiten. Hab von Anfang an Spaß gehabt an Mathematik.
Ja, du hast vorhin gesagt, Mathe ist nicht Rechnen. Also genau. In der Schule sehe ich das ein bisschen anders.
Ja, Schulmathematik ist auch anders.
Wir werden mit der Traumata aufgerufen auf deine Schulzeit. Informatik haben die jetzt kommen mit Mathe.
Also das ist ja das Problem, wenn viele anfangen Mathe zu studieren, die wissen nicht, was sie erwartet. Ja. Und die Hälfte bricht auch wieder ab. Weil man merkt ziemlich schnell, das
ist die Hälfte so. Wollte rechnen.
Ja, vielleicht. Man merkt aber auch ziemlich schnell im ersten Semester, ob was für ein ist oder nicht.
Okay.
Aber neben Mathe als Hobby, ich hab ja noch andere. Also Gerätton mache ich zweimal die Woche noch.
Oh, was war mit Ton?
Also ich kann spontan einen Spagat hier hinlegen.
Hattest du die verletzt? Hattest du eine Verletzung, wo du gerade angefangen hast, irgendwie Zerrung oder sowas?
Ich hab's gleich wieder übertrieben, gleich zu sehr ein Sprungbrett reingemacht.
Stalker. Geräteton.
Legst du drauf? Warum ist in der Schule gar nicht geredet? Wir haben immer nur gekegelt. Die
Sportgruppe beim Megafon machen.
Ja.
Vorturner.
Vorturner.
Ja, also Balken, Bogen, Stufen, Bahn und Sprung. Hm?
Nachdem ich in Koblenz erwachsene Menschen Paddlinger abwerfen.
Und das hast du von Dresden nach Berlin mitgezogen, hast gleich eine AG gefunden, oder?
Nee, ganz anders. Von der 3. bis zur 6. Klasse habe ich geturnt. Ja, und das war es eigentlich. In der Schule war es mal wieder Pflicht. Und während des Studiums und so war alles so unregelmäßig. Ich hatte da nichts, wo ich wirklich jede Woche einmal hingehen kann, weil die Zeiten nicht so klar waren. Oh, ich wollte erst wieder ein geregeltes Leben haben. Das fing erst mit der Arbeit jetzt wieder an. Und dann habe ich wieder geschaut. Eigentlich ist es der einzige Sport, den ich immer richtig Spaß gemacht habe. Und habe geguckt, was gibt es denn für Vereine, die das da anbieten? Die das vor allem für Erwachsene anbieten. Das ist nicht viel. Ich habe mir die 2 gefunden. Toll.
Na gut, aber in Berlin 2 heißt schon Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern 0.
Ich bin hin und los, genau.
Okay.
Wieder. Und habe jetzt schon wieder 3 Wettbewerbe seitdem gehabt. Also ich, wenn ich was mache...
Und eine Medaille überschüttet? Oder ist die Konkurrenz nicht so groß?
Gold
gab's.
Ja, es gab im Dezember Gold, weil ich die einzige Teilnehmerin in meiner Altersklasse war.
Das ist durchaus legitim. Ich finde, das ist durchaus legitim. Wenn man in dem hohen Alter antritt,
dann... Das habe ich gelesen.
Genau, ja. Und die Altersklasse war ab 18, ja. Es ist schon traurig, aber es ist wirklich so ein Sport, die nach der Jugend...
Über 18, ja. Also auch Rentner?
...teilnehmen konnte. Es gibt auch bei uns Rentner. Die haben alle nicht bei den Vereinsmeisterschaften teilgenommen. Die wollen alle dann keinen Wettbewerb mehr machen. Die
hätten dann mindestens schon mal Silber gehabt.
Ja.
Wie doof sind die denn?
Dachte ich, denke ich ja dann auch. Einfach mitmachen.
Ich hätte nur mitkommen brauchen.
Ja.
Hätte ich Silber gehabt.
Nee, aber Männer, Männer und Frauen werden getrennt. Ihr habt doch andere Geräte.
Achso. Ja, wir haben andere Geräte.
So starten wir zum Bändchen dran.
Nee, das ist rhythmische Sportgymnastik.
Und wenn ich eine Perücke aufsetze, dann sage ich an die Christine.
So, und es geht noch weiter bei mir. Gesang und Gitarre.
Oh.
Also... In der 13. Klasse hatte ich eine eigene Band in Eisenhüttenstadt.
In Richtung französische Chanson.
Nee.
Heavy Metal oder
Deutschrock.
Oh.
Und jetzt singst du mal. Guckt sie auf Zoom, ne? Also Mikro. Liebe Hörer, sie guckt aufs Mikrofon und sagt,
Das ist ja, klar, ich hatte auch schon auf Geocaching-Events Auftritte, war cool in Dresden. An der Heidenau an der Pferderennbahn, da hatten wir uns zu 4 zusammengetan mit Geocachern, jeder Gitarre und hatten geübt und gesungen und haben auch Lieder von den Dosenfischern gecovert. Aber ich habe jetzt wieder gemerkt, ich versuche jetzt wieder anzufangen zu singen, man muss sich halt auch einsingen. Man kann nicht einfach so aus der Kalten, dann trifft man nicht jeden Ton. Und deswegen will ich jetzt auch nicht einfach
durchsingen. Das machen wir über Teamspeak, du übst eine Woche ein und wir schneiden das mit rein.
Also ich habe generell ist immer mein Problem. Ich hatte schon immer zu viele Interessen. Mal gucken, wo kann ich priorisieren, wo ich hin.
Naja, ne, guck mal, du hast einen Doktor vorne dran stehen. Was willst du denn mehr? Behalt deine Interessen.
Das ist für dich alles, ne?
Ja, wieso denn? Behalt deine Interessen, du hast einen guten Job. Halt dein Ziel weiter vor Augen, du hast da alles richtig gemacht, oder? Also so würde ich das jetzt so grob pro forma in drei Sätzen würde ich sagen. Alles gut.
Dann vielen Dank für das Interview.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Und nachdem Kathi uns so schön Rede und Antwort gestanden hat, habe ich mir noch den Kompo-Bär geschnappt, den Karl-Heinz, den Entwickler der Oderland-Coin und ihn mal ein bisschen befragt, wie es zu der Coin kam, wie die Idee entstanden ist und die Ausführung. Aber hört selbst.
Die Coin-Idee, wie seid ihr darauf denn gekommen?
Das ist eine ganz lustige Sache. Und zwar waren wir vor 5 Jahren das erste Mal in Frankfurt zum Event gewesen. Und dort hatten die gerade ihr 5-Jähriges und haben dort eine Coin vorgestellt. Die üblichen Verdächtigen haben eine Coin für Frankfurt gemacht.
Ach, es gibt eine Frankfurt-Coin schon, ja, okay.
Und das hat mir gut gefallen. Die zweite Ursache war mein Neffe gewesen. Der hat in Magdeburg gecasht und hat dort die erste Coin für Sachsen-Anhalt kreiert, 2010. Und das hat dann schon gereizt. Der dritte Faktor ist, dass ich ein bisschen Freude habe am Sammeln von Coins.
Okay,
cool. Und deswegen zu Hause ganz viele habe und mich nicht nur mit dem Sammeln beschäftigen, sondern vor allen Dingen mit den Hintergründen. Wie sind die Coins entstanden? Und es gibt ja doch eine ganze Reihe von Cachern, die so eine eigenen Coin kreiert haben. Ja. Also nicht so eine personelle Coin, die vorne was hat und hinten was Einheitliches, sondern eine richtige eigene Coin. Ne? Und da haben wir ja dann irgendwann gesagt, naja, dieses Jahr machen wir unser 5. Und da müsste ja auch irgend so ein richtiger Knaller mit dabei sein. Naja, und da sollte eigentlich mein Neffe die Coin kreieren. Und der ist aber leider gestorben. Und da haben wir gesagt, na, dann machen wir das selber. Und da wir die schöne Optik, den Viadrus an der Oder haben und das Foto da war, haben wir den genommen. Und da ich Geografielehrer mal war, hatte ich die Kartendarstellung. Und das hat eigentlich gut gepasst. Und so haben wir gesagt, na ja, dann machen wir das so. Die Vorderseite mit der Umschrift war klar gewesen und auf der Rückseite sollte für die Cacher im ganzen Oderland sein. Also einmal cachen im Oderland auf Deutsch und einmal die polnische Übersetzung. Das ist auch für die Ostseite
des Oderlands. Ja, ist ja nicht weit von hier, genau.
Eben, gilt. Ja, und dann sollten, wenn möglich, eben so viele Orte und Städte, die hier im Oderland sind, drauf sein, wo auch Cacher her sind.
Mhm.
Und das war die Idee. Und damit habe ich dann das alles erstmal fertig gemacht und habe mir dann jemanden gesucht, der die Idee umgesetzt hat. Und das war die Coin-Schmiede gewesen.
Mhm.
Die haben sich dafür zur Verfügung gestellt, haben gesagt, okay, sie machen das, haben einen Preis angeboten, der für mich überraschend günstig war, denn ein anderer, der hatte zum gleichen Preis so eine 0815-Coin mir vorgestellt gehabt. Mhm. Und da war das Stück, was wir jetzt haben.
Ja, ist sehr schön mit Optik. Und
richtig, das ist schon ein bisschen anfassen, was finde ich von der Optik her wert. Und das hat alles gut geklappt. Die haben das gut umgesetzt, haben letztendlich alles so gelassen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Meine Frau und ich, und ja, dann ist das entstanden.
Habt ihr die bewusst so geheim gehalten oder ist sie ist er aus Unwissenheit an unserem Palk vorbeigegangen. Nee. Palk wusste von nichts.
Wenn ich so nachdenke, ich bin der Meinung, ich wusste sogar was davon gewesen, wer das gemacht hat.
Denn Palk ist ja nur Keuner und
nein,
Palk hier. Stand hier, also ich, mein Eindruck, Palk saß neben mir, offener Mund, oh, habe ich nicht bemerkt, fand ich gut. Es ist an dir vorbeigegangen.
Nein, die ist ganz bewusst bis heute geheim gehalten worden. Also geheim, was heißt geheim? Also es gibt ja diese Liste von Groundspeak,
genau.
wo die Coins drinne stehen. Und
genau.
Da steht unter Nummer, glaube 9992, steht das Icon. Und dass es die Oderland-Coin gibt. Aber das ist der einzige Eintrag, den man im Internet findet.
Okay.
Und dann findet man oder fand man schon,
992.
Dann fand man schon einen Eintrag auf unserer eigenen Website. Denn meine Frau hat die erste Coin gekriegt als kleines Dankeschön am 26. August letzten Jahres. Da war
so
die schon fertig.
Die schon, ja? Okay.
So lange ist die schon fertig.
Und da habt ihr so lange hinterm Berg halten können damit?
Ja, na, das sollte ja nun hier heute was Besonderes sein.
Okay.
Das konnten wir.
Falk, das ist deswegen an dir vorbeigegangen.
Da warst du im Urlaub.
Nee. Ach so. Ist ja schon ein Jahr online, das Ding eigentlich. Also ein Dreiviertel. Muss mal gucken. Aber schön. Also ich finde.
Von der MyGeoDB. Die ziehen ja im Prinzip täglich immer die Updates, was an Grounds, was die Groundspeak-Coin, was Groundspeak jetzt rauskommt.
Also ja.
So, da kann man zum Beispiel ein Zyklia-Coin, der ganze Kram, der kommt ja immer. Und ich würde wirklich behaupten, ich hätte was von Oland gesehen, ich habe sie gar nicht verfolgt, dass da was gekommen ist. Ich hätte es in einer Synthesis eingeordnet und dachte, dass die irgendwann angestellt haben.
Okay. Ja, ich finde es so gut. Dann macht er gleich ein Set draus, eine Serie.
Das hatte die Coinschmiede gesagt, ihr habt, also wenn, dann macht doch gleich drei davon. Erstens ist es denn vielleicht doch ein bisschen einfacher, die loszuwerden, weil 200 Stück sind ja doch eine Menge. Und das ist ja nun hier nicht so eine Region wie Berlin, wo du 1000 Cacher hast. Ne?
Ja.
Also von der Warte aus ist der Absatz ja nicht sicherlich so massenhaft.
Und bist du ganz zufrieden heute vom...
Doch, ich bin sehr zufrieden, ja.
Weggegangen?
Du hast noch welche übrig?
Ein paar Handstücke.
Okay. Ja, nee, ist doch schön.
Sind noch genügend da. Also ich denke mal, die nächsten Jahre werden die noch reichen.
Okay, wird es also noch hier geben. Im Shop gibt es die nicht?
Nee.
Es gibt es nur bei euch?
Ja.
Schön. Das finde ich nämlich auch gut immer, weil das so ein Einzelstück dann und wird sich dann über die nächsten Jahre rauskristallisieren. Ne? Wenn jemand sowas sucht, der muss dann halt...
Das einzige Problem, was ich noch habe, ich würde die gerne ins Wiki mit einpflegen.
Das ist, das habe ich lustigerweise...
Das Coin-Wiki.
Ja, ja.
Von der SSOCA, ne?
Ja, genau.
Das ist, ich weiß nicht, also da bin ich auch ein bisschen Legastheniker zwar, aber mit der normalen Wiki-Anmeldung kommst du in dieses Wiki rein. Ich habe gerade nämlich gesehen, dass unsere Walpurgis-Coin, die 2017er, gar nicht drin war. Es gab da immer jemanden, der sich das irgendwie angezogen hat, den Schuh da einzufliegen. Und habe ich gesehen, oh, da war die Walpurgis-Witch, die wir heute hier als Sonderpreis weggegeben haben, war als Event-Coin drin. Und ich so, oh, das passt nicht, dafür war die eigentlich Event-Coin nicht drin. Das geht, aber man muss, das ist so ein bisschen mit HTML und man muss die Seite erstmal angeschubst haben in der Vorlage. Und wenn die dann drin ist, dann kann man auch häppchenweise da was dran ändern, ohne gleich alles kaputt zu machen.
Ja.
Also das wäre immer so, oh, das geht, aber... Es ist halt so wie das normale Wiki auch.
Naja, aber man muss es doch so ein bisschen erstmal im Gefühl haben. Also ad hoc. Ich hatte gedacht, das wird ja eine Maske sein und dann trägst du den ein und so, aber so ist es nicht.
Halt, du bist Dirtbäcker, du kannst das bestimmt eintragen.
Ein Schwimmbogen hat am 26. Januar 1904 einen Artikel angelegt über die Walpurgis Event Coins.
Genau, und der Schwimmbogen hat sich selber noch nicht verlinkt. Ne? Der Link da läuft ins Leere hinein, weil Schwimmbogen noch nicht als Person da erfahren. Gestern war er noch rot. Ah ja, was stimmt?
Ja, schön. Es gibt eine eigene Coin. Im Oderbruch.
Ja. Richtig. Die erste.
Die erste.
Und ich denke mal, wird doch sicherlich.
Und die gibt es in Gold, in Kupfer und Silber.
Richtig.
Und es ist eine schöne Coin. Wir packen die Coin in die Shownotes. Wir packen ein Bild von der Coin in die Shownotes. Genau.
Und dann könnt ihr ja Werbung machen.
Ja, und wer Interesse hat an CompuBear. Hä?
Genau. Die Adresse steht ja überall. Auf der eigenen Webseite.
Und also, zwar? Dann machen wir zu Ende wieder. Aber gerade noch, Entschuldigung, ich bin in die Parade gefahren. Du nutzt nicht die MyGeoDB.
Bitte?
Du nutzt nicht die MyGeoDB.
Wir fahren im April nach Brügge zum Mega. Aha. Und da gibt es einen Vortrag über GeoDB und den möchte ich mir gerne angucken.
Okay. Ui, schön.
Weil wir insgesamt auch schon relativ viele Coins in der eigenen Sammlung haben. Ihr habt es ja gesehen vorhin, ja. Und ich finde das schon interessant, die einzustellen, dass die auch andere angucken können. Wir haben sie zwar auf unserer eigenen Webseite.
Genau, du packst halt da, nicht?
Richtig, so. Ja. Aber die kennen ja nun doch nicht so viele wie GeoDB, ne?
Genau.
Und die ist natürlich dann in der Suche viel schneller da gefunden. Und da will ich mal sehen, ob ich das auch mache. Vor allen Dingen, das ist auch insofern interessant, weil ich ein paar Coins jetzt schon gekauft habe über diese Plattform. Und da kann man sie sich schön angucken auch. Und das ist eben eine Plattform auch. Mal sehen, ob man unsere Coins da auch irgendwann findet.
Und an dieser Stelle möchte ich mich gleich nochmal herzlich bedanken für die Einladung, für das schöne Gespräch, die Infos und die ganze Menge Spaß, die wir hatten. Auf zur Rücktour.
Ich gehe dir erstmal herzlich. Ja, gute Nacht. Oder wann immer ihr das jetzt hört, wir sind nämlich auf der Rücktour.
Oder guten Morgen.
Guten Morgen, genau, wie spät ist es noch?
12 Uhr, unser Auto verwandelt
sich in ein
Kürbis.
Unser Auto ist ein Kürbis, ein rot-weißer Kürbis.
Ein reifer Kürbis.
Ja, wir sind fertig. Wir sind begeistert, war schön. Kathi hat ihren Vortrag gemacht. Grünel hat uns noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wir sind auf dem Weg nach Peitz. Falk ist müde.
Das kleine
Falki
muss erstmal gehen.
Genau. Falk hat sich mit Spezi gemästet. Obi hat Bier getrunken.
Und Rotwein.
Und Rotwein,
die
genau.
Dekadent Rotwein ohne den kleinen Finger abzuschneiden.
Ja, das Bier lief nicht mehr. Also die hatten irgendein Problem mit der Bierzapfanlage und da kam nur noch Schaum. Und da habe ich gesagt, bevor ich diese, entschuldigt jetzt mein Wortlos, Pisse saufen muss, habe ich gesagt, ich trinke lieber einen Rotwein. Weil Bier, also die haben es immer umgekippt, von einem Glas ins nächste und wieder ins nächste. Ah, das finde ich ganz furchtbar. Das kann man nicht trinken.
Na? Du bist so ruhestandsvergnügt.
Nein, ich bin Knapperskind und dann muss Bier einfach mal Bier sein.
Oh. Pivo.
Ja, genau. Ja.
Jo, war ein schöner Abend, hat mir, oder beziehungsweise ein schöner Nachmittag, ein schöner Abend, hat mir sehr gut gefallen.
Wir haben Kathi verabschiedet,
wir
mit
haben
Lars.
Gründel verabschiedet mit Nicole.
Wir haben den
Karl-Heinz
verabschiedet. Den CompuBear. Oh, jetzt
Fettnäpfchen. Jetzt klemmt es mit seiner bezaubernden Gattin.
Aber wir werden wiederkommen und werden es rausfinden.
Spätestens im nächsten Jahr werden wir uns, denke ich, in Selo wiedersehen.
Wenn es heißt
Neujahrs-Event
2019.
Wir sind schon ganz gespannt, wer dann das, der Überraschungsgast
ist. Ja, ich meine, jetzt muss er ja ein bisschen was toppen, ne?
Die Latte liegt immer höher.
Ja. Erst war es der Gründel, jetzt der Gründel und Kathi.
Dann müsste ja nächstes Jahr der Gründel, die Kathi, Jeremy Irish.
Oh.
Und Jeremy Irish, seine Putzfrau. Komm.
Ich helfe dir. Ich bringe die OCB mit.
Oh.
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 Ich mache dir eine eigene.
Oh.
Ja.
OCB ist für alle.
Genau.
Jo.
Sehr, sehr, sehr schön.
Ihr merkt, wir haben Spaß. Wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Tschüss.
Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.